Hallo und willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Andreas A.S. Schroth, manchmal auch als Raben A.S. bekannt. Ich bin aktuell der amtierende deutsche Chefredakteur für Shadowrun und außerdem Illustrator und Autor für das System und habe mich hier den Fragen der Gastgeber zu stellen. Das heißt, wir werden heute ein bisschen über Shadowrun schnacken und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Themen. Und wenn ihr da zu einem gezielten Thema hinspringen wollt, dann benutzt einfach die Recording-Marken vom Podcast.
Ich weiß nicht, ob sie das 2025 nochmal neu und besser machen können. Ich lasse mich da überraschen.
Egal wie das Spiel versucht, es mir einfach zu machen, ich verkacke es immer.
Und das klingt für mich jetzt einerseits total faszinierend, aber natürlich, es ist auch eine ziemlich erschreckende Zukunftsvision.
Das ist hart. Das ist richtig hart und da ist eine Dynamik drin und eine Tragik.
Genau, dann komme ich nämlich um die Ecke und sage, hey, mein Cyberarm ist mein Zauberfokus, der macht mich sowieso viel stärker, leck mich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den wunderbaren Patrick. Hallo.
Moin, moin. Ja, Patrick hier. Nerd von A bis Z, A wie Avatar bis Z wie Zauberwürfel. Alle nerdigen Themen sind bei mir gut aufgehoben. Und heute ein ganz besonders nerdiges Thema und ganz besonders tolles Thema, auf das ich mich schon freue.
Ich weiß, ich wollte dir so eine kleine Freude machen, wo du jetzt schon so lange bei uns bist. Quasi zu deinem einjährigen Geburtstag. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann diese Folge kommt, aber eigentlich müsste es so dein einjähriger Geburtstag sein, deswegen sieh dies hier als dein Geschenk.
Ist das schon ein Jahr wieder her? Verdammte Axt.
Vermutlich fragen sich nun einige HörerInnen, warum jetzt schon das Ask Me Anything kommt und nicht erst der Videotipp, wie wir es normalerweise machen. Und die Antwort ist wie immer absolut erwartbar. Denn wie immer verbinde ich das Angenehme mit dem Nützlichen. Daher mein Videotipp wird einen direkten Bezug zur Ask Me Anything-Frage haben. Und deshalb frage ich dich, Patrick, welches Videospiel wolltest du schon immer mal spielen und warum hast du es nicht getan?
Oha, Videospiel? Muss es spezifisch ein Videospiel sein?
Kann auch ein Computerspiel sein.
Was quasi das gleiche ist. Okay.
Oder ein Handyspiel.
Na, nee, Handyspiele fallen da raus. Videospiele, die ich schon immer spielen wollte, aber nie dazu gekommen bin. Oh, habe ich hier liegen, habe ich aber immer noch nicht wirklich angefasst. Cyberpunk, tatsächlich. Sehr passend. Cyberpunk 2077 heißt das, glaube ich. Und das habe ich extrem angefiebert und habe es dann mir besorgt und hatte dann keinen vernünftigen Rechner. Und jetzt habe ich einen vernünftigen Rechner und habe es immer noch nicht gespielt. Und das muss ich definitiv noch nachholen.
Du wirst so viel Spaß damit haben. Ich habe das ja auch erst letztes Jahr nachgeholt. Und wir haben es ja schon mal, glaube ich, sogar gehabt beim Ask Me Anything. Ich glaube, da warst du nämlich mit dabei. Das ist für mich immer noch das beste Videospiel aller Zeiten.
Okay.
Und die Frage können wir fast schon weitergeben, denn wir haben einen Gast und wie gesagt, die werden ja immer reingeholt bei den Ask Me Anythings Fragen, auch wenn sie früher kommen als der Videotipp. Und deswegen, hallo Andreas, wer bist du denn? Und natürlich, welches Videospiel wolltest du schon immer mal spielen und hast es nie getan? Und Bonusfrage, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, was ist das beste Videospiel aller Zeiten?
Oha. Also ich bin der Andreas Schroth oder Andreas Alexander Schroth, daher leitet sich dann das AAS ab, was man dann auch in meinen Bildern sieht und wie schon am Begriff Bilder gesagt habe, ich bin Illustrator, freischaffend seit 2017, davor Ewigkeiten in den Mühlen, Marketingmühlen der Werbewelt unterwegs gewesen und inzwischen durch Fügungen des Schicksals, die keiner so richtig nachvollziehen kann, der deutsche Chefredakteur für Shadowrun. Und was das Videospiel betrifft, einmal kurz zu Cyberpunk. Sehr schönes Spiel, habe ich auch sehr gerne gespielt. Ist aber leider eines von den Spielen, bei dem dann irgendwann die Schwierigkeitskurve anzieht. Und wenn man so wie ich ein Casual Gamer ist, der gerne mal mehrere Monate Pause zwischen Sessions hat, dann verbringt man eine halbe Stunde damit, ins Spiel wieder reinzukommen, stirbt zu häufig oder hat ohnehin an einem Punkt gespeichert, wo man einfach nicht mehr rauskommt. und dann lässt man es wieder ein paar Monate liegen, was immer schade ist. Ich habe es mal eine Weile lang relativ intensiv gespielt, zur Frustration der Leute, die mir auf YouTube, auf meinem Kanal sich das anziehen mussten, weil ich natürlich als Dystopie-Nerd die meiste Zeit mit großen Augen durch die Stadt gelaufen bin und mich habe inspirieren lassen von der Architektur und Autodesign und weiß der Geier was. Was ging also in der Story nicht wirklich großartig voran. Was Videospiele oder ein Videospiel betrifft, was ich eigentlich gerne spielen würde, das ist eigentlich so ein bisschen diese ganze Souls-like-Bagage, insbesondere Elden Ring. Ich weiß aber, dass ich dafür 100% ungeeignet bin. Einerseits, weil ich bei den Bosskämpfen, also diese, ich meine, damals, als ich noch Zeit hatte, als ich Schüler und Student war, da war damals Tomb Raider angesagt, die ersten Tomb Raider. Und da gab es so beim zweiten Tomb Raider auch Passagen, wo man per Muskelerinnerung komplexe Bewegungsabläufe sich innerhalb von einer Woche auf die Platte schaffen musste, um das dann irgendwann endlich zu schaffen. Und diese Woche habe ich nicht. Infolgedessen wäre ich gegen die ganzen Bosse hoffnungslos aufgeschmissen, würde wahrscheinlich am ersten Boss schon nicht vorbeikommen. Und vorbeischleichen ist für mich leider auch keine Option, weil ich der weltschlechteste Computerspielschleicher bin. Egal wie das Spiel versucht, es mir einfach zu machen, ich verkacke es immer. Deswegen habe ich auch damals Deus Ex aufgegeben. Also das wäre aber so von der Ästhetik, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Aber naja, also mein Go-To-Spiel, wenn ich mich schon unbedingt frustrieren lassen will, das ist dann, wenn eben eher DayZ, weil da komme ich schneller zu Tode und habe dann auch für den Tag genug.
Und was wäre für dich das beste Videospiel aller Zeiten?
Das beste Videospiel aller Zeiten. Also eigentlich hat es das schon gegeben, und zwar Detroit Become Human ist für mich der Goldstandard. Eigentlich wäre es Mass Effect, wenn es halt die letzten 15 Minuten des Spiels nicht gäbe. Weil bis dahin war das halt ein absolut rundes und perfektes und fantastisch inszeniertes und einfach nur mich von vorne bis hinten flashendes Spiel und, was ganz besonders selten ist, eine tatsächlich perfekte Science-Fiction-Geschichte, die, wenn man das ursprünglich geplante Ende genommen hätte, dann sogar den Namen des Videospiels so im letzten Akt erklärt hätte. Warum heißt das ganze Ding eigentlich Mass Effect? Und dass das uns genommen wurde, das hat mich damals so dermaßen frustriert, dass das Spiel jetzt halt leider nicht mehr auf Platz 1 ist, sondern noch auf Platz 2.
Ich finde ja super interessant, dass, wenn ich diese Frage stelle, auch im Freundeskreis, aber ich habe es auch schon im Podcast manchmal gemacht, off the record, und ganz oft wird tatsächlich Mass Effect als so Goldstandard bezeichnet. Das ist total faszinierend. Offensichtlich, es ist weit verbreitet, diese Meinung, die du hast.
Ja, ist auch, wie gesagt, wohlverdient. Ich meine, klar, man muss sich bei dem Spiel immer wieder zwischendurch durch Passagen durchspielen, die halt mitunter auch langweilig sind. Bin ich ganz ehrlich, da auf dem Planeten rumzufahren, um Rohstoffe zu suchen, kann man spannender inszenieren. Aber die harten Entscheidungen, die man dort treffen muss, wo du im Prinzip dann beispielsweise bei der Endmission von dem zweiten Teil aus deinem Team, mit dem du x Stunden zugebracht hast, die du angeworben hast für deine Mannschaft, mit denen du im Hyperraum ewig lange Unterhaltungen geführt, deren du private Geheimnisse entlockt hast und was sie eigentlich zum Ticken bringt. Und dann musst du die in Teams aufteilen, inklusive Teams, von denen du weißt, dass die das auf keinen Fall überleben werden. Das ist hart. Das ist richtig hart. Und da ist eine Dynamik drin und eine Tragik, die schafft mich einfach. Die schafft mich einfach bis heute. Das Einzige, was ich da quasi noch mit vergleichen kann, ist halt von Telltale Games dann The Walking Dead. Weil da hast du auch ganz häufig diese, ich sag mal, Game of Thrones-mäßigen Momente, wo du sagst, hier hast du zwei Entscheidungen, beide sind schlecht, entscheide die.
Sehr schön. Ich mag irgendwie alles, was du sagst an Videospielen, denn ich mag irgendwie alles, was du spielst, spiele ich nämlich auch sehr gerne. Bis vor wenigen Tagen wäre bei mir die Antwort auf die Frage Baldur's Gate 3 gewesen, da ich einfach kein PC oder auch keine Konsole hatte, auf dem das Spiel läuft. Nun aber schon, und ich muss zugeben, ich bin tatsächlich noch gar nicht so sehr gehypt wie der Rest der Welt. Es ist ein gutes Spiel, aber irgendwie, weiß nicht, noch bin ich nicht ganz durch. Aber jedenfalls habe ich deswegen eine aktuellere Antwort auf die Frage, nämlich Slay the Princess. Das ist ein Horror-Adventure, bei dem man eine Prinzessin umbringen soll, um das Ende der Welt zu verhindern. Ganz so simpel ist die Geschichte aber nicht, aber irgendwie konnte ich mich trotz der Faszination für den Trailer und da besonders für den Grafikstil nie dazu durchregen, mir das Spiel zu kaufen. Aber, und damit kommen wir jetzt zu meinem Videotipp, das muss ich auch gar nicht mehr, denn nun gibt es auf YouTube ein kurzes Slay the Princess Musical, in welchem die Geschichte sozusagen nachgesungen wird. Und das ist tatsächlich überraschend ohrwurmig, weshalb ich euch vorbehaltlos empfehlen kann, mal 8 Minuten eurer Lebenszeit für dieses Musical zu investieren. Wie sieht's denn mit dem Patrick aus? Hast du auch einen heißen Tipp oder hast du vielleicht wieder einen Anti-Tipp?
Da bin ich mir heute gar nicht so sicher. Ich habe 3 sehr kurze Tipps, die zusammen entweder richtig kacke oder richtig toll werden. Und zwar habe ich Trailer geschaut, eine ganze Ecke, und da sind mir so 3 Stück massiv rausgestochen, weil die nämlich uralte Filme quasi wieder neu auflegen. Beziehungsweise nicht neu auflegen, sondern fortführen in dem Fall sogar. Und zwar, wenn man das genau nimmt, die letzten Iterationen der Filme sind insgesamt 3 Stück, sind, wenn man zusammenrechnet, 70 Jahre her. Wenn man die ersten Iterationen oder die ersten Teile dieser Franchises nimmt, sind es über 104 Jahre, die quasi zurückliegen. Und jetzt kommen die neuen Teile dafür raus. Aber wovon rede ich? Ich rede von dem Kanu des Manitou, mit dem ich nicht auf meiner Bingo-Karte gerechnet habe 2025. Wobei ich irgendwann mal gehört habe, dass Bully Herbig das irgendwie angekündigt hat, dass irgendwie ein Nachfolger kommen soll. Aber ja, Schuh des Manitou kam 2001, Kanu des Manitou kam jetzt raus. Es war nur ein Teaser, den ich gesehen habe, kein richtiger Trailer, und der war, weiß ich nicht. Es wirkt so, als würden sie das Ganze nochmal wieder aufgießen, und das wäre schade, weil das hätte man nicht machen müssen. Der Film war zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, so gut, wie er war, auch wenn er ein bisschen problematisch war an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ob sie das 2025 nochmal neu und besser machen können. Ich lasse mich da überraschen. Ob ich den im Kino gucken will, weiß ich nicht. Der zweite ist Tron, Ares in dem Fall heute, sehr passend. Der erste Tron kam 82, glaube ich, raus, 43 Jahre ist das her. Und der letzte Tron Legacy kam vor 15 Jahren raus, 2010. Und auch da weiß ich nicht, Digga. Das spielt teilweise in der realen Welt, wie das bei Tron-Filmen auch üblich ist. Aber da ist es ja meistens nur das Anfang und das Ende. Der Anfang und das Ende. Und hier sind die Bikes in der realen Welt. Und ich weiß noch nicht, ob ich das toll finde. Ich weiß nicht, ob die Computerwelt in die reale Welt reinbluten sollte. Da muss die Geschichte schon ziemlich gut sein. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen ist das auch nur so ein... Und der dritte ist Die nackte Kanone. Auch den hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Mit Liam Neeson. Und zwar ist das ein direkter Nachfolger von Der nackten Kanone von 1988. Also sprich, das ist der Frank Drebin oder Drebin Junior, von Liam Neeson gespielt, ist der Sohn von Leslie Nielsens Frank Drebin Charakter. Und das ist wild. Der Trailer war tatsächlich noch der beste von den dreien. Und der hat mich sogar lachen lassen. Ich bin aber auch nicht sicher, ob der Humor von damals noch so portabel in die heutige Zeit ist. Der war nämlich auch mehr als problematisch an einigen Stellen. Und ja, guckt euch die Trailer an. Das sind alles 3 nur Teaser, keinen richtigen Trailer. Ich weiß nicht, ob ich da gut oder schlecht rauskomme, aber so insgesamt bisher so meh.
Ich bin eher total schockiert, dass du nur ganz wenig gelacht hast, obwohl du ja quasi Comedy-Trailer gesehen hast. Weil wer dich kennt, weiß ja, du lachst ja den ganzen Tag. Also wenn Filme oder Trailer dich nicht zum Lachen bringen, dann müssen sie schon echt mies sein.
Tja.
Vielleicht haben wir jetzt in der Medienschau was zum Lachen. Und ich würde mal vorschlagen, weil ich 2 kurze Updates habe. quetsche ich mich immer so ein bisschen dazwischen und wir lassen vielleicht mal den Andreas anfangen, damit er nicht so lange still ist.
Kommt selten vor. Also, was Filme angeht, habe ich zwei Positivtipps und einen Negativtipp. Der erste Positivtipp ist sehr, sehr banal. Das ist einfach Blade Runner 1 und 2, insbesondere dann Blade Runner, der erste Teil, der Director's Cut davon. Weil ich immer wieder feststelle, dass es dann eben, dass die Zeit voranschreitet und dass es doch immer mehr Leute gibt, die diese Filme tatsächlich noch nie gesehen haben. Und das ist etwas, was man vermeiden sollte, insbesondere wenn man sich vielleicht eben auch für sowas wie Shadowrun interessiert, was ja für die Zuhörer der heutigen Folge vielleicht im besonderen Maße zutrifft. Aber das ist eher banal. Ich meine, wenn ihr euch die Trailer davon, die es auch zuhauf gibt, anguckt, dann werdet ihr relativ schnell merken, ob euch das irgendwie fesselt oder nicht. Es ist eine sehr ruhige Gangart bei diesen beiden Filmen. Das heißt, wer Nonstop-Action gewöhnt ist und normalerweise 4 Streams von irgendwelchen U-Bahn-Games gleichzeitig gucken muss, um noch irgendwie seine Aufmerksamkeit zu fesseln, der braucht sich das nicht anzugucken, weil das ist dann zu langsam, auch zu langsam geschnitten und inszeniert. Eine eher unbekannte oder völlig, den meisten wahrscheinlich völlig unbekannte kleine Perle ist der Film To Cast a Deadly Spell. Und zwar ist das ein Film, der ganz interessant ist deswegen, weil er ein klassischer, also er ist als klassischer Noir-Film inszeniert, auch mit dem archetypischen Privatdetektiv mit Hut und aufgeschlagenem Kragen. Und der spielt auch in den 1930er Jahren, aber in den 1930er Jahren einer oder 20er Jahren, das will ich jetzt mir nicht so genau drauf festlegen, ich meine, es wären die 30er, aber eben alternativ dahingehend, dass in dieser Zeit die Magie auf die Erde zurückgekehrt ist. Und damit spielt der Film. Also der ist eigentlich eine ganz klassische Noir-Geschichte. Tochter ist verschwunden von einem reichen Typen, der Privatschnüffler soll sie finden. Und nebenbei quasi, also in der Inszenierung, taucht halt dieses Element der wiedergekehrten Magie immer wieder auf. Zum Beispiel nimmt er Ermittlungen auf, hat ein Gespräch mit einer Immobilienentwicklerin auf einer Baustelle und auf der Baustelle arbeiten Zombies. Oder er ist auf einem Polizeirevier und da sitzen Vampirprostituierte. Und das Ganze ist wirklich, wenn man einfach mal so aus dem Trott von Shadowrun raus will und einfach mal eine andere Zeit erleben will, wo die Magie zurückgekehrt ist und wo es auch ein bisschen augenzwinkernd ist, was Shadowrun ja selber auch ist, dann ist To Cast a Deadly Spell wirklich so ein bisschen der Geheimtipp. Und was den Negativtipp angeht, das ist der Ultimate Cut von Watchmen. Dazu muss man sagen, dass ich als Kind ich bin ja 71 geboren, habe entsprechend als Teenager die 80er Jahre verlebt, damals in West-Berlin. Man hat, wenn man von irgendwelchen coolen Filmen was gesehen hat, dann waren das halt immer die Kinofassungen oder verstümmelte Fernsehfassungen. Und deswegen war für mich lange Zeit sowas wie ein Director's Cut halt die goldene Bank, wo man sagt, ey, toll, endlich länger und auch besser und so, wie es der Regisseur mal gedacht hat. Bestes Beispiel, Blade Runner 1, da gibt es einen zwischen der Kinofassung und der Director's Cut-Fassung einen riesigen himmelweiten Unterschied. Und deswegen hatte ich den sowas wie Director's Cut oder Ultimate Cut immer als sichere Bank. Wow, das wird eine gewaltige Verbesserung sein. Bei Watchmen nicht. Watchmen, der Ultimate Cut, der über 3 Stunden lang ist, der ist eine wahnsinnige, langatmige Scheiße. Also ich meine, der alte Film ist da immer noch drin, daran hat sich nichts geändert. Aber aus irgendwelchen Gründen, die kann ich mir wirklich nicht herleiten, die kann ich mir auch nicht schön trinken, wird halt dort eine komplett als Zeichentrick eine Comic-Story nebenher immer wieder reingeschnitten. Und diese Story hat mit dem Rest des Films absolut nichts zu tun. Die ist super langweilig, komplett vorhersehbar. Also es hat nicht mal ein interessantes Ende und wird manchmal an Momenten plötzlich reingeschnitten, wo gerade die Dramatik der eigentlichen Handlung viel interessanter ist. Und da kriege ich Pocken. Also das ist auch bei Büchern und bei Serien, es ist egal. Es gibt diese eine Technik, dass gerade die Ereignisse auf ein Finale hinlaufen und die Spannung auf dem Höhepunkt ist und dann 5 Jahre früher oder jetzt auf einem anderen Planeten. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Und das ist hier bei diesem, weil das, wohin dann geschnitten wird, nämlich diese Comic-Serie, so insbesondere auch noch langweilig ist. Aber ich dachte halt gerade beim ersten Sehen, das wird ja einen Grund haben. Zack Snyder wird das ja nicht zeichnen gelassen haben. Das ist ja auch ein gewisser Aufwand. wenn da nicht noch irgendein gewaltiger Turn und nochmal eine neue Handlungsebene der eigentlichen Handlung aufgemacht wird. Das muss ja irgendwie nochmal später in den Film zurückführen. Und das tut's nicht. Also tut euch bitte den Ultimate Cut nicht an. Für alle Fans des Ultimate Cuts, eure Meinung bleibt offen gelassen, habt Spaß damit. Aber für mich war es unglaublich grauenhaft.
Was irritierend ist, weil ich habe den Originalfilm als gar nicht so schlecht in Erinnerung.
Der ist fantastisch.
Aber deswegen war ich halt so gierig darauf, dass ich sagte, davon gibt es jetzt noch eine erweiterte Version. Es gibt ja einmal den Director's Cut, der ist ein bisschen länger, da sind noch ein paar Szenen dabei. Die stören nicht, aber die leisten auch nicht wahnsinnig viel. Und dann gibt es halt noch den Ultimate Cut mit dieser Zeichentrick-Story und das ist absolut fürchterlich.
Was du sagst, kann ich völlig nachvollziehen. Bekanntermaßen ist für mich ja Watchmen einer der Top 3 Comics aller Zeiten, für mich persönlich. Und tatsächlich, dieser Zeichentrick-Teil ist auch in den Comics enthalten. Und ich fand dieser Zeichentrick-Teil oder diesen quasi die lesenden Comic in dem Comic ist für mich auch deutlich die schlechteste. Also ja, es soll irgendwie so ein bisschen Foreshadowing sein, um Opfern von anderen Menschen, dies, das. Aber es nimmt so viel Drive raus aus einem eigentlich perfekten Comic, dass ich sagen muss, Alan Moore, was hast du denn dabei gedacht? Das hätte doch nicht sein müssen.
Ja.
Aber ja, also, wie gesagt, wenn du den Ultimate Cut guckst, ich habe ihn zum Beispiel nicht geguckt, weil ich damals, wie gesagt, im Comic das auch langweilig fand. Das ist tatsächlich für die volle Comic-Experience ist das tatsächlich sogar authentisch, wenn du diese langweiligen Comic-Szenen hast.
Okay, das wusste ich beispielsweise nicht. Ich habe den Comic nicht gelesen. Ich bin überhaupt, was das ganze Superhelden-Metier bin, da bin ich ohnehin meistens raus. Die einzigen, in Anführungszeichen, Superhelden-Stories, die mir gefallen, sind halt diejenigen, wo die Superhelden fehlbar sind oder Anti-Helden oder ordentlich auf Fresse bekommen. Sowas wie Superman beispielsweise ist für mich das absolute No-Go, weil es nichts scheißend Langweiligeres gibt als ein Typ, der absolut unverwundbar ist, der bei jeder Folge noch absurdere Kräfte kriegt, die dann aber in der nächsten Folge wieder keine Rolle spielen und vergessen wurden. Da ist dann eben sowas wie Batman von mir aus, wenn er gut inszeniert ist. Also Tim Burtons Batman fand ich ganz gut, weil das auch sehr viele tragische und kranke Figuren da drin natürlich gibt. Aber auch eben sowas wie Deadpool, der ja nun aus einer ganz anderen Ecke kommt. Da bin ich eher dabei, aber eben nicht im Lesen. Also zu Zeiten, als ich noch Comics gelesen habe, da habe ich eher Clever und Smart gelesen, mit so großer Begeisterung.
Yeah!
Und ich habe sämtliche Bände von Abenteuer in der Elfenwelt, also Elfquest, damals verschlungen.
Ich habe diesmal nach langer Zeit wieder ein Medienshow-Update mitgebracht, wobei Update eigentlich das falsche Wort ist, sondern es ist eigentlich ein Follow-up. Denn in der letzten Episode mit dir, Patrick, habe ich ja über den Erotik-Thriller Camgirl gesprochen, der für mich immer noch einer der besten Comics 2025 ist. Also war ich neugierig, was die Autorin Sarah Cho sonst so geschrieben hat. Und so kam ich zum Erotik-Thriller Red Light. Also ihr merkt, hier hat sich jemand auf ein Genre spezialisiert. Diesmal ist es allerdings keine Gegenwartsgeschichte mit sozialkritischen Untertönen, sondern es geht so in Richtung Cyberpunk, passt ja zur Folge heute, denn in der fernen Zukunft gibt es ultra-realistische Cyborg-Sexpuppen. Und aus was für Gründen auch immer, das ist mir nämlich auch nach allen 4 Bänden nicht zu 100% klar geworden, wird eine von ihnen, nämlich die Protagonistin Lacey, mit einer ultra-mega hochentwickelten künstlichen Intelligenz ausgestattet. Dadurch ist sie entsprechend schlau und auch empathisch, sodass sie sich mit dem jungen Mädchen Natalie anfreundet, die aus Storygründen vom Bordellboss ebenso weggesperrt wird wie Lacey. Und dann passiert, was passieren muss. Sie will nämlich von ihrer Arbeitsstätte fliehen, weil da ist natürlich scheiße, gerade wenn du dir durch die KI bewusst bist, dass deine Situation scheiße ist. Und sie flieht tatsächlich passend auch durch einen Shadow ran, um mal ein bisschen Bezug zu haben zur Folge. Aber das gestaltet sich insgesamt nicht ganz so einfach. Und selbst als es dann mal klappt muss sie feststellen, dass das Gras woanders auch nicht grüner ist, weil Menschen halt generell scheiße sind. Red Light erfindet das Rad jetzt nicht neu. Und erzählerisch und zeichnerisch ist die vierteilige Reihe auch etwas schwächer als eben das von mir so sehr gelobte Camgirl. Beispielsweise gibt es so etwas wie den obligatorischen Bösewicht-Monolog am Ende. Das wirkt ein wenig, als wäre hier der Platz ausgegangen. Und generell löst sich alles so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Aber für am heutigen Tag der Aufnahme 10,17 € für insgesamt knapp 120 Seiten auf dem Kindle, das kann man sich durchaus mal gönnen, weil das ist doch ein interessantes Frühwerk der Autorin und wenn die mal wieder irgendwas schreibt, ich glaube, ich werde es mir auch wieder über ein Kindle kaufen, weil importieren kostet zu viel. Doch, das kann man sich mal gönnen, gerade wenn man so ein bisschen Cyberpunk mag, ein bisschen spicy. Ja, aber wie gesagt, Camgirl deutlich besser, da merkt man, dass die Autorin einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte, was Schreiben angeht. Und wie gesagt, Camgirl war ja auch so ein bisschen in die Own Voices Richtung. Man merkt schon den Unterschied. Aber wie gesagt, gönnt's euch, 10,17 € ist nicht teuer. Und wenn ihr die Bände einzeln kauft, der erste Band kostet, weiß ich nicht, 1 €, 2 € auf dem Kindle. Guckt mal rein, ob es euch gefällt.
Kennst du denn bei dem Thema zufällig den Shadowrun-Roman Marlene lebt von David Kade?
Wir haben eine ganze Folge über 2 Stunden oder so dazu gemacht.
Du hättest die Folge anhören sollen, Andreas.
Okay.
Zu Marlene lebt tatsächlich mit David zusammen.
Sehr schön.
Das war, glaube ich, sogar das erste Mal, dass Patrick überhaupt im Podcast zu Gast war.
Ich meine ja. Und das war, weil ich extrem begeistert war von diesem Roman.
Du warst der Themenherr Schmidt.
Quasi. Aber dazu wollte ich auch noch was sagen. Hast du denn, weißt du, von wann der Roman ist, den du da hattest? Oder der Comic?
Ich glaube, der ist jetzt noch nicht 4-5 Jahre alt.
Okay, weil die Prämisse erinnert mich nämlich auch an Better Than Us auf Netflix. Das ist eine russische Serie, die einen ähnlichen Aufhänger hat. Es ist nicht wirklich eine Sexpuppe, wobei hart impliziert wird, dass die auch dafür benutzt werden. Das ist aber sowas Ähnliches. Die ist halt auch schlauer als andere, weil sie aus irgendeinem Eckbereich irgendwo gebaut wurde und da eine andere KI eingebaut wurde und die haut dann auch ab und freundet sich mit einem kleinen Mädchen an. Das war gerade sehr großes Déjà-vu. Und aber die Serie ist von 2018. Deswegen, als du gesagt hast, hat das Rad nicht neu erfunden.
Ich glaube, die Androidin wurde extra so gebaut, weil sie mit den 4 anderen zusammen, also von dem ursprünglichen Erfinder dieses KI-Prinzips, dann dazu gebaut wurde, quasi das ganze System zum Einstürzen zu bringen.
Ja, das kann sein. Soweit bin ich noch nicht.
Gut, dass ihr jetzt ein bisschen Zeit überbrückt habt. Ich habe gleich mal recherchiert. Und erstens, was ich gerade gesehen habe, man kann es tatsächlich jetzt auch in Deutschland als Taschenbuch erwerben oder als Taschenbuch-Comics sozusagen für 15,84 €. Das sind immer so ganz ungerade Zahlen, wenn du US-Comics hast. Und die digitale Version ist erschienen am 10. November 2023, der erste Band. Also ist noch gar nicht so lange her.
Tatsächlich. Okay.
Jo, Patrick, hau mal raus, was du hast.
Ich hau mal raus. Und zwar ja schon wieder so ein dummes M dazwischen. Das muss ich mir noch ganz dringend abgewöhnen. Das ist echt.
Du brauchst gar nicht über die M's reden, weil ich sie eh rausschneide.
Du schneidest überhaupt nicht raus. Die Folgen, die ich höre, da habe ich immer Ms und Ös drin.
Du glaubst gar nicht, wie viele Ms ich immer rausschneide. Nur die nicht rausgehen, weil sie so in Worte eingebunden sind, die bleiben noch drin. Aber alles, was so halbwegs freistehend ist, wird komplett rausgeschnitten.
Hervorragend. Also, wenn ich schlauer klinge, als ich bin, dann habt ihr das Philipp zu verdanken. Gut, ich habe ein Hörspiel gehört. Das ist nichts Neues. Ich höre häufig Hörspiele. Und das ist das Hörspiel Masters of the Universe, die Burg der Zeitlosen. Das ist eines der neuen Hörspiele von der Retrofabrik. Ich habe das erste schon vorgestellt hier und jetzt kommt das zweite. Das dritte und vierte liegt hier auch schon und die fünfte und sechste sind in der Mache. Ich erwarte das mit einem Hochdruck. Die zweite Folge ist ähnlich gut. Sie fällt ein bisschen ab. Aber sie hält grundsätzlich das Niveau. Und das will was heißen, weil die Sprecher, die da mitsprechen, sind allesamt hochkarätig. Skeletor wird gesprochen von Johannes Steck, falls Leuten das was sagt. Das ist ein sehr berühmter Hörbuchleser und Sprecher an sich. Der hat zum Beispiel die Zwerge eingelesen komplett und der hat noch zig andere Sachen gemacht. Der spricht Skeletor und der spricht Skeletor famos. Das ist extrem großartig. Die Story geht darum, tatsächlich ist es eine durchgehende Story. Die ersten drei Folgen sind ein Dreiteiler. Und die sollen dann danach, wenn die Story weitergeht oder die Geschichten weitergehen, soll es auch eine durchgehende Story geben. Das ist im Gegensatz zu den alten Folgen, wo immer der Status quo hergestellt wurde, haben wir jetzt die typische neuartige Erzählweise, wo in Storylines geschrieben wird. Was wirklich gut ist, weil teilweise die Charaktere und die Helden und auch die Bösewichte die Origin-Stories nacherzählt werden, was ich ziemlich gut finde. Also für alle, die das toll finden und Planet and Sorcery oder Sword and Sorcery meets Magic und Technik toll finden und alle, die Masters-Fans sind, hört euch die neue Hörspielserie mal an. Die ist wirklich gut. Die Geschichte sorgt dafür, dass du immer dran bleibst. Du willst wissen, wie es weitergeht. Es ist eine durchlaufende Geschichte. Die Magie kommt wieder nach Eternia. Skeletor will dafür sorgen, dass die Magie da bleibt und stärker wird. Deswegen will er das verstopfen an irgendeinem Portal. He-Man wird dafür ausgenutzt und hinterher trifft er dann noch die Zeitlosen in Burg Grayskull, die sonst immer erwähnt werden in der Lore von Masters of the Universe, aber nie wirklich stattfinden. Und die werden hochkarätig gesprochen von Engelbert von Nordhausen, Samuel L. Jacksons Synchronstimme, für alle, die es nicht wissen. Heike Dine Körting, also spricht die Europa-Hörspiel-Queen, die Masters schon in den 80ern produziert hat. Und Henry König, der früher schon King Hiss gesprochen hat in den alten Folgen, ist jetzt auch wieder dabei als Zeitloser und die werden eingeführt und es wird Lore damit etabliert, Hintergrund zu Grayskull und wie die Burg entstanden ist. Sie heißt ja auch die Burg der Zeitlosen und ich bin völlig gefesselt in meiner Nostalgie und ich finde es völlig gut, dass die Jungs von der Retrofabrik das wieder aufgedreht haben und sich da wirklich Mühe gegeben haben und hochkarätige Sprecher in sich geholt haben. Und es macht einfach Spaß, sich das anzuhören. Wer ein bisschen Suspension of Disbelief ausschalten kann, weil es natürlich nicht alles hundertprozentig das gleiche ist wie früher, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Großartige Hörspielserie.
Wenn du ja sowieso schon jetzt quasi ein Medienschau-Update gebracht hast, bringe ich einfach auch noch mal eines, denn ich habe den dritten und damit leider vorerst letzten Roman der Die Prinzessinnen-Trilogie von Christian Endres als 11 Stunden und 20 Minuten langes Hörbuch gehört, wobei ich den Abschlussband natürlich auch hätte lesen können, dann wäre es halt ein Fantasy-Brocken gewesen mit 496 Seiten. Die Grundprämisse kann ich wieder ganz kurz zusammenfassen. Es geht um die titelgebenden 5 Prinzessinnen, die ihrem adeligen Leben abgeschworen haben, um als Söldnerinnen alle möglichen Monster, Dämonen und auch männliche Konkurrenten abzuschlachten. Diesmal gibt es für die 5 einen ganz besonders kniffligen Auftrag, denn ein Serienmörder reist von Königreich zu Königreich, um Prinzessinnen umzubringen. Wobei man aber eigentlich sagen muss, dass er sie nur mutmaßlich umbringt, denn bis auf einen zurückgelassenen Finger sind ihre Körper einfach verschwunden. Also es ist auch keine Entführung oder so, weil es kein Lösegeld gibt und es gibt auch keine bekannten satanischen Prinzessinnen-Umbringrituale. Die Opfer lösen sich wirklich einfach in Luft auf. Und das ist ein durchaus kniffliger Fall, bei dem die 5 Protagonistinnen noch einmal voller Blutdurst durch die ganze Gegend metzeln müssen, um die, in Anführungszeichen, Serienmörderverschwörung aufzudecken, die natürlich wesentlich komplexer ist, als es zunächst den Anschein hat. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich noch erzählen soll. Ich meine, wir hatten eine ganze Podcast-Folge zu dieser Romanreihe. und ich habe ja auch alles schon erzählt bei den Vorgängerbänden, denn Hoheitliches Gemetzel, so heißt der dritte Band, ist einfach mehr vom Gleichen und damit mehr vom Guten. Und das bedeutet vor allem, Christian nutzt hier wieder seinen flüssigen, aber sehr eigentümlichen Schreibstil, der mehr an eine Reportage im Spiegel oder im Stern erinnert und weniger an ein klassisches Fantasy-Epos. Und das hat zugleich Vor- und Nachteile. Der klare Vorteil ist, dass sich die Geschichte wirklich leicht wegliest oder in meinem Fall leicht weghört, denn das geht wirklich runter wie Öl. Das ist wirklich leicht konsumierbare Fantasy ohne viel pseudo-epischen Schnickschnack. Aber das hat eben auch den Nachteil, dass es nicht ganz so episch ist, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Es gibt beispielsweise eine Schlafzimmer-Kampfszene, die nahezu identisch ist mit einer Schlafzimmer-Kampfszene aus dem zweiten Minen der Macht-Roman, den ich ja auch besprochen habe. Also eine ganz klassische Fantasy-Situation habt ihr schon tausendmal gelesen oder tausendmal im Hörbuch gehört. Eine Wache und der Mörder treffen überraschend aufeinander und die kämpfen ein bisschen, am Ende flieht der Mörder. Und hier ist im direkten Vergleich das sozusagen erzählerisch wesentlich prunkvollere Minen der Macht deutlich schweißtreibender als die sehr nüchtern erzählten Prinzessinnen. Aber das ist eben auch Geschmackssache und vor allem hat Christian hier ja wirklich einen sprachlichen Unique Selling Point, den die Fans der Reihe ja so sehr lieben. Und ich meine, wir kennen die ganzen Fans alle. Wir hatten sie schon im Podcast, beispielsweise den Carsten Pohl oder Hermkes Roman Boutique. Die ganzen Leute, die da arbeiten, sind alle mega Fans davon. Und wie gesagt, ich mag's ja auch. Keine Geschmackssache ist dagegen, dass Christian es geschafft hat, in seinem vorläufig letzten Band noch einmal die Kurve zu bekommen, was das Setzen des finalen Schlusspunkts angeht. Das war nämlich so ein Problem, besonders im zweiten Band, ein bisschen auch im ersten Band. Da hat die Geschichte einfach nicht aufgehört. Es ist immer wieder passiert, dass ich dachte, okay, das ist jetzt eigentlich ein ganz cooles Ende, freue ich mich mal auf den nächsten Teil. Und dann kam noch ein Story-Twist, der das Hörbuch dann nochmal eine Stunde verlängert hat. Und ihr könnt es euch denken, wenn die Stunde rum war, kam wieder ein Twist und dann ging es wieder eine Stunde weiter. Und ich hatte wirklich jetzt beim dritten Band ein bisschen Sorge, dass Christian einfach kein Ende findet. Das wäre schade, weil so ein erzählerisch unrundes Ende hätte ja eine eigentlich insgesamt wirklich gute Reihe, naja, ein bisschen abgewertet. Aber hier kam tatsächlich das Ende genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das möchte ich letztlich honorieren, indem ich Hoheitliches Gemetzel einfach nochmal um 0,1 Pünktchen aufwerte, um den Christian dafür zu loben, dass er einen guten, befriedigenden Abschlussband geschrieben hat. Denn, und ich hoffe, das kam jetzt hier gut raus, trotz aller sprachlichen Eigenheiten und trotz gelegentlicher Kritikpunkte sind mir die 5 Mädels doll ans Herz gewachsen, sodass ich inständig hoffe, dass irgendwann noch ein 4. Band kommt. Deshalb gibt es hier die üblichen 4,2 von 5 Punkten für den Roman an sich, wie jeder andere Roman auch aus der Reihe, aber hochverdiente 4,3 von 5 Punkte als Abschlussband der Serie. Und ja, gönnt's euch, das ist wirklich gut. Und gute Fantasy, Zukunftsfantasy aus Deutschland, ist eigentlich auch eine schöne Überleitung. Denn wir reden jetzt über Shadowrun und nicht einfach nur normal über Shadowrun. Da hatten wir ja schon 2, 3, 4, 5 Folgen, keine Ahnung wie viele. Die haben sich auch immer gut geklickt, deswegen schönes Thema. Nein, wir reden speziell über deutsches Shadowrun. Denn tatsächlich ist das deutsche Shadowrun ja doch ein bisschen eigen, hat so was Eigenes mitgebracht. Man merkt schon, dass hier viel, wie soll ich sagen, Herzblut drinsteckt von Leuten, die für eine deutsche Community deutsche Produkte herstellen. Und deswegen reden wir einfach über das Thema und fangen aber mal ganz simpel an für die wahrscheinlich 3 Leute überhaupt auf der ganzen Welt, die nicht wissen, was es ist. Andreas, was ist denn Shadowrun eigentlich?
Ja, Shadowrun ist ein Cyber-Fantasy-Rollenspiel oder ein Cyberpunk-Fantasy-Rollenspiel. gibt verschiedene Umschreibungen davon. Der Kern des Ganzen ist, dass es um eine fiktive Zukunft gibt, unserer realen Welt. Die hat jetzt quasi in unserer Vergangenheit stattgefunden, weil als das System rauskam, 1990, da war dieser Punkt, an dem quasi die Geschichtsschreibung sich trennt und die fiktive Timeline von Shadowrun beginnt, war halt so um 2009, dann ganz entscheidend 2012, weil da dann die Magie auf die Welt zurückkommt. Jetzt haben wir inzwischen 2012 im Rückspiegel und es ist offenbar nicht passiert, verdammte Axt. Aber das ist halt die Grundprämisse, die ausgerichtet an dem Maya-Kalender, also wenn auch die Fuse Erinnerung hat, 2012, da gab es auch so einen Film, wo dann irgendwie die ganze Welt untergeht, weil halt vorhergesagt der Maya-Kalender 2012 endet und der galt davor 30.000, 40.000 Jahre lang. Und das ist eben auch die Prämisse bei Shadowrun. Die Maya haben damals schon vorhergesagt, beziehungsweise der Hintergrund des Maya-Kalenders ist, dass die Welt in Zyklen verläuft. Und 2012 endet der 5. Zyklus und der 6. Zyklus beginnt. Daher kommt im Übrigen auch der Begriff der 6. Welt. Und diese 6. Welt besteht halt, ihr Kennzeichen ist halt, dass die Magie zurückkommt, das Mana kehrt auf die Welt zurück. Und das hat verschiedene Auswirkungen. Einerseits funktionieren plötzlich althergebrachte, überlieferte Zauber wieder, was dann beispielsweise die amerikanischen Ureinwohner dazu bewegt, die US-Amerikaner aus ihrem Territorium rauszuschmeißen. Es kommt auch dazu, dass Eltern plötzlich Zwergen- und Elfenkinder geboren werden. Das wird natürlich am Anfang nicht sofort, oh, das ist ein Elb, sondern es war eine unerklärliche genetische Expression, wurde das ursprünglich genannt. Und in weiteren Wellen kommt halt immer mehr von der Magie zurück. Irgendwann fingen sich dann an, Leute unter großen Schmerzen mitten auf der Straße in Monster zu verwandeln, in das, was wir heute eben Orks und vor allem auch Trolle nennen.
Leider auch schon vorbei.
Ist auch schon vorbei, haben wir auch verpasst.
Ja, voll kacke.
Gut, dafür haben wir auch die Euro-Kriege verpasst, aber wir sind ja dabei, sie nachzuholen. Insofern, der Aggressor damals war die Neo-Sowjetunion. Also von daher, ich warte darauf, dass irgendwann die Panzer auf Berlin zuhalten, wie es in den Euro-Kriegen, in den ersten Euro-Kriegen stattfand. Der zweite Euro-Krieg ist dann ja der große Dschihad gewesen, wo extremistische Muslime auf der ganzen Welt halt auch teilweise unter Nutzung von Magie ihre globale Revolution durchgeführt haben. Jedenfalls, diese Geschichte der fiktiven Welt wurde halt von dort an schrittweise weitererzählt. Das Einstiegsdatum ursprünglich von Shadowrun erste Edition war das Jahr 2050. Und seither bewegt sich das halt durch die Editionen und durch das reale Voranschreiten von Zeit immer weiter nach vorne. Und inzwischen haben wir das Jahr 2083 erreicht. Natürlich mit verschiedensten Verwicklungen, die es dort gegeben hat. Das Ganze ist, insbesondere wenn man für das System schreibt, mittlerweile ein kleiner Albtraum, weil man sich halt durch 30 Jahre publiziertes Material durchwühlen muss und die Fans einem wirklich keinen Fehler verzeihen. Das ist leider so. Allerdings, die gute Nachricht für alle Leute, die halt irgendwann in das System einsteigen wollen, diese ganzen Details, muss man natürlich nicht kennen. Muss man genauso wenig kennen, wie wenn du jetzt ein Rollenspiel in der Jetztzeit spielen würdest, dann musst du auch nicht wissen, was 1964 auf der Welt passiert ist. Eine grobe Orientierung reicht. Die grobe Orientierung gibt es meistens in jedem Grundregelwerk mit einem kleinen Übersicht darüber, was bisher passiert ist. Und wer in die Details einsteigen will, das muss ich nochmal betonen, wer das möchte, der findet halt in 1000 Newsartikeln, wir haben inzwischen, glaube ich, 70 Ausgaben des Ingame-Zeitung Novapuls drin, der kann da reingehen, kann sich daraus Details für seine eigenen Stories rausziehen und die verwursten und die Spieler wirklich mit Details zuscheißen. Aber wer das eben nicht will, der sagt halt einfach, ich spiele hier in meinem generischen Cyberpunk-dystopischen Metroplex, ob es den real gibt oder nicht, völlig egal. Oder ich nehme meine Heimatstadt, das machen sogar relativ viele, oder die nächste größere Stadt von meinem Heimatort aus entfernt und den Rest denke ich mir dann halt selber aus und ziehe aus den einzelnen Büchern immer nur die Elemente raus, die mir nützlich erscheinen, alles andere lasse ich.
Wie kann ich mir denn diese Zukunft vorstellen, so technologielevelmäßig beispielsweise und magielevel-technisch?
Vielleicht erstmal grob politisch orientiert. Das Ganze, also wie gesagt, 1990 kam das System raus. Das heißt, wir hatten gerade die Jahre von Reagan und Thatcher und so frisch in Erinnerung. Der Neoliberalismus begann seinen Siegeszug um die Welt. Sehr viele Medien aus den späten, aus den 90er Jahren, frühen und späten, haben das ja auch zum Thema gemacht, auch in ihren düsteren Zukunftsentwürfen. Und Shadowrun umfasst erstmal das grundsätzlich als Grundthese. Das heißt, die Konzerne haben gewonnen, das Großkapital hat gewonnen. Alles, was an sozialen Leistungen privatisierbar ist, ist privatisiert worden. Und die Menschheit ist im Grunde auch zerfallen. Diejenigen, die eine sogenannte Systemidentifikationsnummer haben, an die dann auch eben weitere Lizenzen wie Führerschein oder eben, wenn du es dir leisten kannst, eine Krankenkasse oder beziehungsweise ein medizinischer Rettungsdienst angeknüpft ist. Und den Leuten, die halt keine SIN-Systemidentifikationsnummer haben. Und diese letzteren existieren im Grunde nicht. Also sie haben eigentlich keine Bürgerrechte. Wenn denen was passiert, ist das egal. Die können nicht wählen. Die werden vom großen und ganzen System ignoriert. Hinzu kommt, dass die Konzerne irgendwann, also es gab irgendwann einen Angriff auf den Shiawase-Konzern aus Japan und den musste er mit Gewalt zurückschlagen. Und dann hat ein Gericht eben gesagt, ja, das darf er auch. Und ab dem Zeitpunkt durften Großkonzerne ihre Investitionen auch mit eigenen Militärs schützen. Das hat sich dann weiterentwickelt, dass die Konzerne eigene Konzernbürgerschaften gebildet haben, also mit Konzernsinn, Konzernsystemidentifikationsnummer. Das heißt, du kannst Bürger von Deutschland sein mit Sinn, aber auch gleichzeitig noch Bürger von Ares, Shiawase, Sedakrupp, was auch immer. Und wenn du in dem Konzernsystem drin bist, also ein Konzernbürger zu sein, ist eigentlich was so ein bisschen als Karotte am Stock den Leuten hingehalten wird. Das ist so der Traum, weil dann bist du ja alle Sorgen los. Tatsächlich bist du dann halt komplett eingehegt. Also du arbeitest für den Konzern, du bekommst dein Gehalt in Konzernwährung, Konzernscrip, gibst das Konzernscrip aus in den Konzernläden. Deine Wohnung gehört sowieso dem Konzern. Du konsumierst die Konzernmedien und die Konzernpropaganda. Das heißt, wenn man als jemand, der außerhalb des Systems steht, und das sind die Shadowrunner, zu denen komme ich gleich, was die eigentlich sind, dann in so eine Konzernanlage gehst oder eine Konzernenklave, dann ist das im Prinzip so ein bisschen wie in eine komplett andere Welt zu kommen, weil die Leute dort halt ein ganz geregeltes Leben haben. Es ist für sie auch riskant, ein irreguläres Element im Wunschbild des Konzerns zu sein, sodass es mitunter für die Shadowrunner auch schwer sein kann, sich dort zu bewegen. Die Konzerne haben manchmal das Problem oder häufiger das Problem, dass sie Probleme lösen müssen, dass sie, da ist einer weggelaufen von uns, da ist ein ganz wichtiger Konzernentwickler, hat einen Hasen gemacht, den würden wir gerne zurückhaben. Oder ein anderer Konzern hat uns die geheimen Pläne unseres neuen Luxusfahrzeugs oder unseres Raketenabwehrsystems gestohlen. Oder es ist sonst was passiert. Was machst du? Du könntest natürlich deine eigenen Konzerngardisten schicken, also ein eigenes Konzernmilitär und deinen eigenen Konzerngeheimdienst. Problem ist, wenn dann eben irgendwas Illegales getan wurde, dann macht das natürlich keinen guten Eindruck, weil du hast ja dann als Konzern mit deinen Konzerntruppen ein Verbrechen begangen. Und deswegen haben die Konzerne ein großes Bedürfnis daran, dass es abstreitbare Kräfte gibt. Also sprich Freelancer, Freischaffende, Kriminelle, die man anwerben kann, gegen Geld oder das Versprechen eines besseren Lebens oder besonderer Ausrüstung, was auch immer. Und die werden dann dazu eingesetzt, sogenannte Shadowruns, Schattenläufe durchzuführen. Ja, und das machen die dann. Diese Shadowrunner sind meistens Leute, die halt keine Sinn haben, also die außerhalb des Systems existieren, in den sogenannten Schatten. Und die im Prinzip keine andere Möglichkeit haben, zu richtig gutem Geld zu kommen, außer eben über so einen Weg. Sie haben halt keinen Konzernjob, viele wollen auch keinen Konzernjob, manche sind auch Idealisten oder Neo-Anarchisten und Revoluzzer oder sogenannte Hooder, die versuchen für ihre Hood, ihre Neighborhood, also ihre Nachbarschaft, Gutes zu tun. Das heißt, die erwerben dann das Geld und geben es an ihre Gemeinschaft weiter, um dort was aufzubauen, was eben irgendwie bleibt. Denn das Leben eines Shadowrunners ist nicht gerade low risk. Ja, und das sind die Charaktere, die man per Default spielt. Wie bei jedem Rollenspiel gilt natürlich, du kannst ja spielen, was du willst. Also du kannst auch sagen, ich mache eine Polizistenkampagne. Ich mache Tatort Münster in Shadowrun oder was auch immer. Oder ein Militär-Sondereinsatzkommando oder ein Krankenhaustrupp oder was auch immer. Das Default-System, für das Shadowrun gebaut ist, ist halt, du spielst einen Shadowrunner. Die Shadowrunner kennen sich entweder untereinander oder sie sind sich komplett fremd und werden halt bei ihrem ersten Auftrag von einem Auftraggeber zusammengerufen. Der Auftraggeber, häufig jemand vom Konzern, manchmal auch ein Mittelsmann, wird im Allgemeinen Mr. Johnson genannt im Englischen oder eben Mrs. Johnson logischerweise. Im Deutschen ist es dann Herr bzw. Frau Schmidt und ähnliche allgemeine in der Szene etablierte anonyme Bezeichnungen gibt es halt in allen anderen Ländern auch. Da gibt es auch eine längere Liste, wie die im Einzelnen heißen. Und ich sag mal, der, was die meisten Shadowruns angeht, das hat so ein bisschen was von, ich sag mal, Heist-Movie. Das heißt, es kommen halt verschiedene Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammen, die halt für das Geld zusammenarbeiten. Vielleicht sind es auch alles ehemalige Angehörige derselben Militäreinheit oder so. Also man kennt ja einschlägige Filme und Literatur. Und hier ist es halt genauso. Es geht häufig darum, wem kann man vertrauen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass auch ein Runner die anderen verkauft, also sprich deren Geheimnisse an einen Konzern verrät. Das ist allerdings nicht der Default. Das System ist nicht darauf ausgerichtet, dass man sich gegenseitig umbringt. Wir spielen Shadowrun und nicht Paranoia. Aber es sind schon sehr unterschiedliche Charaktere und diese Gruppendynamiken machen einen hohen Reiz des Spiels aus. Weil es eben auch nicht diese Grundprämisse gibt, wir sind die Helden und Helden sind ja erstmal gut und die streiten gemeinsam für das Gute, sondern wir sind Berufsverbrecher. Und einige von den Shadowrunnern haben sehr hohe moralische Standards, viele davon wesentlich höhere als die Konzerne. Aber es gibt halt auch echte Schurken und Leute, die sagen, nö, ich bin hier nur fürs Geld und der Rest ist mir vollkommen egal. Und ob wir zur Ablenkung für den Einbruch in diese Konzernanlage ein Feuer anzünden müssen, wo ein Wohnblock in Flammen aufgeht, das ist mir ganz egal. Und die Runner selber, ich sprach schon davon, die haben halt verschiedene Spezialitäten. Also zum einen sind sie natürlich Angehörige verschiedener Metatypen. Das heißt, es gibt eben Menschen, Orks, Elfen, Trolle, Zwerge und auch eine ganze Reihe von sehr viel abgefahreneren Meta-Varianten. Denn, wie gesagt, das Mana-Niveau, das Magieniveau der Welt hat sich im Laufe der Jahre erhöht. Einmal ist auch der Hallische Komet vorbeigeflogen gekommen. Das hat nochmal ganz wirre Effekte gehabt. Das heißt, wenn du einen 3 Meter großen auf den Hinterbeinen laufenden Waschbären spielen willst, dann ist das im Grundsatz möglich. Oder einen Zentauren, oder einen Naga, oder einen Vampir, oder einen Ghoul, oder keine Ahnung, Wendigo, Werwolf, was auch immer.
Mini-Drache,
ja, sehr wichtig. Wir wollen die Drakes auf gar keinen Fall vergessen.
Absolut nicht. Einer der Fan-Favorites.
Genau, und dann haben die entsprechend halt besondere Begabungen, ne, die sie halt für diesen Job dann auch nützlich und das ist dann der Grund, warum sie auch angeworben werden. Da gibt es Technikexperten wie den Decker, der sich mit seinem Gehirn mit der Matrix, dem weltweiten Computernetz verbinden kann und eben in Systeme eindringen kann. Dann gibt es den Rigger, der kann sich ebenfalls mit einer ähnlichen Technik mit einem Fahrzeug verbinden und zu dem Fahrzeug werden oder zu einer Drohne oder zu einem ganzen Drohnenschwarm. Und damit das Team beim Auskundschaften und auch bei der knallharten Kampfarbeit, die gelegentlich notwendig wird, unterstützen. Dann gibt es den Straßensamurai. Das ist beispielsweise jemand, der sich mit den fortschrittlichsten Cyberimplantaten zu einer tödlichen Kampfmaschine hat umrüsten lassen, der also mit seinen Augen Dinge sehen kann, die sonst keiner sehen kann, der mit seinen Beinen riesenweit springen kann, der vielleicht eine Pistole in den Unterarm eingebaut hat oder Schnappklingen oder was auch immer. Dann haben wir natürlich die zaubernde Zunft. Das sind dann die Magier und Schamanen, die je nachdem, aus welcher magischen Tradition sie kommen, andere Mechaniken verwenden, um Magie zu formen, Geister zu rufen, mit Geistern zu sprechen, Geister als Sendboten einzusetzen. Wir haben die Technomancer. Das ist eine besondere Art von, ich sag mal, im vereinfachtsten Decker. Das ist eben jemand, der auf die Matrix zugreifen und in sie eintauchen kann, ohne einen Computer dafür zu verwenden. Wie die genau das machen, ist immer noch ein heißer Streitpunkt. Also in-game, innerhalb der Welt. Außerhalb der Welt auch. Jetzt wollte ich gerade gucken. Irgendeinen Archetypen habe ich garantiert vergessen. Decker, Rigger, Schadensamurai. Gibt natürlich
Face, auch Chameleon, Sprecher.
Besonders peinlich, weil da ist gerade zum ersten Mal in der Geschichte von Shadowrun ein Regelband extra für die Faces, also die sozial kompetenten Charaktere, rausgekommen.
Oha.
Wenn man die Serie Das A-Team jemals gesehen hat, da gibt es ja einen Charakter, der wird auch Face genannt. Und das ist halt der, der die der die Wache dazu bequatscht, dass er einen doch durchlässt oder der gefälschte Papiere besorgen kann oder der das Team aus der unmöglichsten Situation irgendwie wieder freiquatschen kann. Und solche sozialen Master braucht es natürlich auch. Ganz wichtig dabei ist, Shadowrun ist kein System mit komplett getrennten Klassen. Das heißt, wenn du einen Straßensamurai oder von mir aus einen Soldaten, Elite-Soldaten spielen willst, der darüber hinaus auch noch extrem sozial kompetent ist, dann ist das kein Problem. Wenn du jemanden bauen willst, der Magie durch seinen Körper fließen lässt, so wie die Kampfmönche, sag ich mal, und dann eben mit seinen Schlägen tödlichen Schaden macht, aber eigentlich ein totaler Fan von Motorradrennen ist und von daher sehr gut Motorrad fahren kann, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du einen Decker spielen willst, der darüber hinaus auch noch Scharfschütze ist, okay, be my guest. Bis hin zu Konzepten, die halt für die Min-Maxer, die halt ihre Charaktere auf maximale Regeleffizienz trimmen, eher weniger genommen werden. Aber es gibt auch Leute beispielsweise, die sagen, ja, ich möchte aber einen Magier spielen, der einen Cyberarm hat. Und dann sagt ein anderer, wenn du das nicht machen würdest, könntest du viel krassere Magie machen. Und er sagt, das interessiert mich aber nicht. Ich möchte ein bisschen Magie können und ich möchte aber so einen coolen Cyberarm haben, weil ich das einfach geil finde.
Genau, dann komme ich nämlich um die Ecke und sage, hey, mein Cyberarm ist mein Zauberfokus, der macht mich sowieso viel stärker, leck mich.
Genau.
Und das klingt für mich jetzt einerseits total faszinierend, aber natürlich, es ist auch eine ziemlich erschreckende Zukunftsvision. Und da frage ich doch mal, wir reden ja über die ADL besonders, wie sieht denn dieses Shadowrun Zukunftsdeutschland aus?
Abgefuckt.
Ja, die ADL heißt Allianz Deutscher Länder. Man merkt schon, aha, Deutschland heißt nicht Bundesrepublik Deutschland. Was ist denn da passiert? Also die alte Bundesrepublik ist unter den Lasten des Anfangens der sechsten Welt, dem Erwachen, zusammengebrochen. Da gab es ja verschiedenste Krisen. Fast ganz Norddeutschland wurde von einer schwarzen Flut überschwemmt. Aus Osten kamen, wie gesagt, plötzlich Panzerverbände. Die Magie kam zurück. Es gab Vulkanausbrüche. Drachen waren plötzlich wieder da. Und in Berlin brach die Anarchie aus. Die Regierung musste sich in einer Nacht- und Nebelaktion nach Hannover absetzen. Und unter diesen ganzen Lasten ist die Bundesrepublik damals kollabiert. Es gab eine übergangsweise eine Militärregierung, die dann aber wieder die Kontrolle ans Volk zurückgegeben hat. Und daraus entstand dann die Allianz Deutscher Länder, die, wenn man dem Namen schon so ein bisschen entnehmen kann, vermehrt auf die Unabhängigkeit der Länder gesetzt hat. Weil die Länder natürlich auch in dem, wie sie mit dem Erwachen umgehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise reagiert haben. In Westfalen beispielsweise hat sich ein Kirchenstaat gebildet. Im Schwarzwald, da haben sich ganz viele Trolle und Orks, die halt woanders als Mutanten oder als Erkrankte, als Verseuchte gejagt wurden, hin zurückgezogen und haben dort zunächst das Trollkönigreich Schwarzwald, inzwischen haben wir die Trollrepublik, also die Monarchie ist da schon wieder abgeschafft, gegründet im Norden, also an der bei Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein kleiner Elfenstaat gebildet, Pomoria. Berlin, wie gesagt, ist in die Anarchie gefallen, hat mehrere Jahre komplett ohne Regierung gelebt, teilweise gefördert von den Konzernen, weil die dort natürlich sich so ein kleines Billiglohnland ohne Spielregeln, ohne Produktionsleitfäden, ohne Umweltschutz-Guidelines, weiß der Geier, errichtet haben. Da ging es auch hoch her zwischendurch. Es gibt die Freistadt Hamburg, die immer wieder mal damit geliebäugelt hat, sich unabhängig zu machen und so weiter und so fort. Bayern, auch ein Land, wo es einerseits so weitergeht wie gehabt. Also sprich, in München gibt es immer noch die Schickeria und die Hochfinanz geht da auch ganz gerne ein und aus und geht dann in bestimmten geschützten Gebieten in den Alpen auch Skifahren und so weiter. Aber dadurch, dass die Natur erwacht ist, sind eben auch jede Menge Monster erwacht. Oder ich sag mal, so wie sich halt Menschen in Orks und Trolle verwandelt haben, haben sich teilweise halt normale und normalerweise ja auch schon nicht allzu freundliche Wildschweine in Riesenwildschweine verwandelt. Oder Wölfe in Fenriswölfe oder Höllenhunde oder was auch immer. Das heißt, in den Wäldern da draußen leben Kreaturen, die den Menschen durchaus gefährlich werden können und bei Begegnung es dann auch tun. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass die ganze Land, Urlaub, Branche schwer gelitten hat. Und nicht nur das, ist die kleinen Dörfer, die ja auch bei uns in der Realität teilweise schon auf dem letzten Loch pfeifen, weil eben durch Landflucht die öffentliche Struktur zusammenbricht. Es gibt keine Krankenversorgung mehr, es gibt keine Busversorgung mehr und so weiter. Und das wurde durch das Erwachen und die Ereignisse der Sechsten Welt natürlich gewaltig beschleunigt. Das heißt, Deutschland in der Fläche ist übersät von kleinen Geisterdörfern, wo dann teilweise auch, ich sag mal, Aussteigerkommunen leben, teilweise auch so kleine Hexen- und Schamanengruppen, die halt im Einklang mit der erwachten Natur leben oder es versuchen, bis die erwachte Natur sie frisst. Aber das interessiert die Wildschweine nämlich nicht wirklich, ob der andere ein großer Magiefan ist oder nicht. Es gibt natürlich dann immer wieder geschützte Zonen, also du kannst immer noch einen harmonischen Urlaub im Schwarzwald machen oder im Harz. Allerdings solltest du von deinem Hotel oder deinem Luxus-Campingplatz nicht allzu weit weggehen, weil dann wird deine Illusion gebrochen, weil du dann irgendwann an den äußeren Abfangzaun kommst mit automatischen Schießanlagen, die halt das ganze Viehzeug draußen halten. Du hast dadurch natürlich eine gewaltige Bewegung in die Städte hinein, die dadurch natürlich gewaltig gewachsen sind. Du hast ein riesiges Gebiet wie halt den Rhein-Ruhr-Megaplex oder eigentlich eher besser Megasprawl, der sich halt gewaltig ausdehnt und ich glaube, in der letzten Zählung 30 oder 40 Millionen Einwohner hatte. Berlin ist halt innerhalb seiner engen Umgrenzung auch in die Höhe geschossen. Ja, die Herrschaft im Land, wenn man so will, liegt hauptsächlich beim Bundesrat, also sprich bei den Vertretungen der einzelnen Länder. Die einigen sich auf das sie sich halt irgendwie einigen müssen. Und das ist dann das, was der Bundestag und die Bundesregierung ist. Die darf immer noch so auftreten, als ob sie die Zentralregierung wäre. Tatsächlich hat aber der Bundestag in vielerlei Hinsicht mehr was von einer Quatschbude, die halt keine wirklichen Entscheidungen treffen kann. Es gibt natürlich eine Zentralregierung, es gibt Aufgaben, die müssen zentral in Deutschland organisiert werden, laut aktueller Lehrmeinung der Bundeskanzlerin Annika Belois.
Die ist immer noch Kanzlerin? Die hat es immer noch nicht erwischt?
Die hat es immer noch nicht erwischt.
Das letzte Mal, als ich aufgehört habe, da war immer so knapp so, ob die das schafft.
Ja, nee, bisher hat sie alles geschafft, aber ohne allzu viel zu spoilern. Ich meine, wer sich so beim Novapuls ein bisschen aktuell informiert hält, Klammer auf, Spoilerwarnung, und klärt das mit eurer Spielleitung ab, ob ihr den Novapuls lesen dürft, weil je nachdem, wo ihr gerade zeitlich unterwegs seid, sind dann natürlich auch Spoiler drin. Ich sag mal, 2083 wird die Luft für sie dünn.
Spannend, spannend, spannend. Ja, ich habe mich seit Jahren nicht mehr mit der Lore beschäftigt. Seitdem wir aufgehört haben zu spielen über Corona, bin ich absolut nicht mehr am Puls der Zeit. Ich habe praktisch komplett Shadowrun 6 verschlafen und alles, was da an Lore dazugehört, ist alles nicht mehr aktuell bei mir.
Das heißt, was war bei dir aktuell, wenn du es noch weißt?
Boah, das letzte war, was habe ich denn? Also ich habe so richtig aktiv, als ich auch noch für Shadowrun Hannover geschrieben habe, da habe ich mich mit den Tarotkarten noch beschäftigt und das war so Anfang 2020, glaube ich. Und dann, was so im Hintergrund, ich glaube, die Dings sind gerade, die Monaden sind gerade abgehauen ins Weltall. Das war so das Letzte, woran ich mich jetzt so gerade erinnern kann.
Tarotkarten gerade wieder super aktuell. Also die sind im laufenden Displot, spielen die eine Riesenrolle, werden auch in Zukunft bei der ominösen Dragon Scroll auch noch eine Rolle spielen.
Okay.
Also die sind gerade wieder am Kommen.
Ja, total toll, weil das will keiner mit mir spielen. Deswegen ist das alles immer kacke. Ich wollte da immer eine Riesenkampagne drüber aufziehen. Das wollte bloß keiner spielen. Sehr ärgerlich. Hat mich echt geärgert.
Da würde mich jetzt interessieren, das ist ja alles schon sehr durchdacht und eine sehr komplexe, quasi kleine deutsche Welt oder auch eine größere deutsche Welt. Aber Shadowrun ist ja eigentlich ein amerikanisches Rollenspiel. Wie ist es denn gekommen, dass quasi dieses amerikanische Rollenspiel so eine komplexe deutsche Welt hat?
Naja, also man muss dazu bedenken, dass Shadowrun in den 90ern ja ziemlich crazy angefangen hat. Also die haben ja erstmal angefangen, Material rauszuhauen und eine Welt aufzumachen, eine ganze Welt. Du musst ja irgendwie, einerseits kannst du nicht einfach sagen, ja, und die Lande im Osten kennt halt keiner. Du musst ja schon irgendwie die ganze Welt darstellen. Und mit dem Aufkommen des Internets kamen dann natürlich aus der ganzen Welt die Fragen, ey, was ist denn mit Hongkong, was ist mit Australien, was ist mit China, was ist mit Afrika und so weiter und so fort. Das heißt, die Autoren waren darin gefordert, wahnsinnig viel sich auszudenken und haben sich natürlich internationale Partner gesucht, also Verlage, die in anderen Ländern das entsprechende Land gerne bearbeiten wollen. Und haben, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich tatsächlich diese ganze Produktionshistorie und wann der Verlag wie hieß, das habe ich gerade nicht im Kopf. Ich meine, es wäre Fantasy Productions gewesen.
Ja.
Ja, im Prinzip, es wurde eine Übersetzung gemacht für das Shadowrun-System. Das Default oder die Default-Location für Shadowrun war zum damaligen Zeitpunkt halt Seattle, aber natürlich gibt's die ganze Welt in Shadowrun. Und dann hat sich der Verlag, nachdem er eben das Deutsche erstmal ein paar deutsche Übersetzungen gemacht hat, relativ schnell gedacht, komm, lass uns doch ein Deutschland in den Schatten machen, wo wir halt darüber schreiben, was halt in Deutschland ist. Parallel kam auch schon das erste Material zu England raus. Und diesem Deutschland in den Schatten wurde lange Zeit vorgeworfen, auch von mir, dass das halt kompletter Quatsch ist. Also, dass da quasi alles, was es in der sechsten Welt irgendwo auf der Welt gibt, wurde versucht, auch in Deutschland zu verankern. Wodurch dieses kleine Deutschland halt komplett so chaotisch überzogen ist von Trollmonarchien und Elfenstaaten und mehr Drachen, als es scheinbar auf dem ganzen Rest der Welt gibt, über dieses komische Berlin, wo es Kannibalenrestaurants gibt und grüne Barden und weiß der Geier was.
Mein Highlight ist der U-Bahn-Stützpunkt im Maschsee, der 2 Meter tief ist an der tiefsten Stelle.
Ja, und da würde jetzt der geneigte Shadowrun-Fan sagen, ja, aber durch die magischen geologischen Verschiebungen kann es ja sein, dass der in Shadowrun viel tiefer ist.
Ja, ist Bullshit. Und das haben wir auch in unserem Machtspiel, haben wir das ja auch alles geredcont, vernünftig.
Deutschland in den Schatten, das erste davon insbesondere, ist teilweise auch ein bisschen belächelt und verarscht worden. Rückblickend muss ich sagen, das ist nicht ganz fair, weil eben der ganze Rest der sechsten Welt genauso verrückt und eben noch nicht durchgeplant und ich sag mal überaus fein abgestimmt entwickelt wurde. Ich meine, wir hatten irgendwann plötzlich eine Wahl in den USA oder in dem, was von den USA übrig ist, den Vereinigten Amerikanischen und Kanadischen Staaten. Ja, Trump, pass auf, die sind dir voraus. Und da wurde dann plötzlich ein Drache zum Präsidenten gewählt. Und dann auch JFK-mäßig sofort erschossen. Und dann tat sich dort ein magischer Rift aus. Und dann kam da plötzlich ein Geisterdrache aus dem Magischen. Also sprich, wenn man an der Abgefahrenheitsschraube schon dreht, dann muss man sagen, so wahnsinnig weit über dem, was die Amerikaner zum damaligen Zeitpunkt geschrieben haben, war Deutschland in den Schatten eigentlich nicht. Und seitdem dann wiederum Pegasus die Lizenz hat, haben wir halt an allen Stellen, wo wir gemerkt haben, oh, hier ist man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, haben wir das halt versucht zu erden und zu beschreiben und zu erklären, wie es eben in Wahrheit dazu kam. Denn der große Vorteil von Shadowrun, insbesondere wenn man dafür schreibt, ist, die ganzen Materialien sind ja in-game. Das heißt, wenn du dir ein Shadowrun-Buch, beispielsweise den Revierbericht über den Rhein-Ruhr-Megaplex kaufst, dann ist das eine Sammlung von in den Schatten kursierenden Dateien und Files, die von anderen Shadowrunnern kommentiert wurden. Und dann streiten sich zwei und sind sich nicht darüber einig, was die Wahrheit ist. Und selbst wenn da eben eine Wahrheit drinsteht, dann kann der In-Game-Autor des entsprechenden Abschnitts immer noch gelogen haben oder hat sich geirrt oder hat absichtlich die Unwahrheit gesagt, was es natürlich auch dann der Spielleitung ermöglicht, einen einzelnen Aspekt, der ihr einfach nicht passt, dann eben rauszustreichen und durch was anderes zu ersetzen. Es könnte also sein, dass bei dieser und jener Giftzone, wo keiner rein darf und auch keiner reingeht, weil ja jeder weiß, dass man da quasi sofort drin verreckt, dass da in Wahrheit eine gut gehütete Konzernanlage ist oder ein schöner Konzerncampus sogar, wo die Bäume blühen und die Vögel singen und das alles andere wurde nur fabriziert, um die Leute fernzuhalten. Ja, das heißt also, wo in anderen Systemen, die halt dieses Vehikel nicht haben, dann eben der böse Kanon-Nerd um die Ecke kommt und sagt, nein, das steht auf Seite so und so von Buch so und so ganz anders, kann sich der Spielleiter bei Shadowrun immer zurücklehnen und sagen, also ich interpretiere oder ich lege fest, was die Wahrheit meiner sechsten Welt ist. Und wenn das im Einzelnen gegen irgendeinen Eintrag in irgendeinem Band, Datapult oder so verstößt, dann ist das halt von dem Ingame-Autor dort einfach ein Irrtum gewesen.
Fairerweise muss man sagen, dass trotzdem die Kanon-Nerds um die Ecke kommen und das trotzdem behaupten.
Ja, natürlich.
Aber ich fand immer, dass gerade wo du es sagst, das ist immer eine der größten Stärken von Shadowrun gewesen, dass du immer sich widersprechende Aussagen auch gleich innerhalb des Textes in der Regel hattest, damit du genau weißt, okay, das ist vielleicht nicht oder nur die halbe Wahrheit.
Ich fand auch immer, das machte die Shadowrun-Bücher, als ich noch nur Konsument war, am angenehmsten zu lesen, weil du halt eben nicht nur die reine Darlegung der Sachen hast, sondern du kannst eben auch diese kleinen Sticheleien der Runner untereinander verfolgen. Du kannst selber rätseln, was ist teilweise die Dateien, die dann in diesen Datapulsen und Büchern drin sind. Da gibt es auch häufig so Transkripte von Video, von Audioaufnahmen, die dann abgehackt sind, oder da ist ein ganz interessantes File mit einer Verschwörungstheorie und plötzlich werden alle Buchstaben zu Prozentzeichen und anderem und ist halt durch ein Computervirus unlesbar geworden. Es gibt dann entsprechend auch geheime Hinweise. Es gibt also auch bei sehr vielen von diesen Files was zu tüfteln oder eine Anspielung auf was in einem anderen Buch stattfindet. Also wer sich da richtig reinknien möchte, der kann das halt tun. Das habe ich damals in meiner Runde auch gerne gemacht, weil ich dann auch immer den Leuten halt das relevante Quellenbuch, weil es ja in-game existiert, auch zur Verfügung gestellt habe. Da habe ich beispielsweise am Ende einer Session gesagt, okay, wir brechen ja gerade nach Hamburg auf. Das hier ist der aktuellste Band dazu. Oder damals war es halt eigentlich immer das Deutschland in den Schatten. Und ich habe den Spielern gesagt, das Deutschland in den Schatten hier dürft ihr alle haben, weil eure Charaktere leben in dieser Welt und haben Zugriff auf diese entsprechenden Files. Also, wenn es euch interessiert, macht. Und wenn nicht, dann machen wir es halt über Erinnerungswürfe oder Wissenswürfe im Spielen, dann erzähle ich euch halt das Relevanteste. Ne? Aber kann das ganze Material von daher halt wirklich ganz, ganz gut verwenden. Und wie gesagt, es liest sich halt durch diesen Stil sehr angenehm. Auf der Negativseite, auch das muss gesagt sein, ist es natürlich manchmal so, dass man als Spielleiter nicht ganz so schnell die eine Info findet, die man sucht. Wäre natürlich sehr viel kompakter, wenn das einfach nur stichpunktartig, das ist da und das ist da und hier ist das und da ist das. Und fertig. Aber es gibt halt immer Vor- und Nachteile.
Du bist ja nun der Chefredakteur von dem deutschen Shadowrun. Wie frei bist du denn? Also musst du zum Beispiel alles, was du dir ausdenkst oder sagen wir mal, was die RedakteurInnen dir zutragen, und du wirst es ja wahrscheinlich dann redigieren als Chefredakteur, musst du das quasi erstmal melden nach Amerika und fragen, ist das jetzt okay, das so zu machen? Oder habt ihr so in eurer Region quasi Narrenfreiheit?
Also im Grunde ist es genau das. Soweit es den deutschsprachigen Bereich betrifft, also auch Österreich und Schweiz, ja, Schweiz zählt in diesem Fall als deutschsprachig, können wir das machen. Und dann wird es immer schwammiger, je mehr es halt davon weggeht. Also wir haben ja beispielsweise in Deutschland auch Charaktere, NSCs, die globale Bedeutung haben, so wie Lofwür, der goldene Drache, der Präsident des Megakonzerns Seda Krupp ist. Wenn wir was zu dem schreiben, dann müssen wir es mit Amerika abstimmen, also mit R.J. Thomas, der jetzt ja inzwischen der Chefredakteur für Shadowrun Global ist, davor war es Jason Hardy, der jetzt quasi der Chefredakteur für alle Rollenspiele von Catalyst ist, also der ist auch die Treppe ein Stückchen nach oben gegangen. Und umgekehrt erbitten wir uns, aber mehr als bitten können wir halt nicht, dass die Amerikaner uns frühzeitig Bescheid sagen, wenn sie in einem ihrer Bücher halt irgendwas mit Lofwür oder Seda Krupp oder noch schlimmer direkt mit irgendeiner deutschen Stadt machen. Also weil die könnten ja theoretisch in einem Band schreiben, riesiger Meteor fällt auf Köln, alle tot. Aber weil wir eben diese Übereinkunft haben und weil wir ja als Partner zusammenarbeiten, passiert das nicht. Kann mal sein, dass eine Kleinigkeit irgendwo durchrutscht. Das ist also ein amerikanischer, aber die arbeiten ja auch mit Freelancern, dass irgendeiner dort halt was schreibt und es eben nicht übersieht, dass das für Deutschland plötzlich irrelevant ist.
So da eine schicke Anekdote?
Oh Gott, kurz überlegen.
Ich habe so viel Quellenmaterial gelesen in meinen letzten 25 Jahren, dass ich mir manchmal immer schon gedacht habe, so, das klingt jetzt weird. Aber ich habe jetzt gerade nichts, wo ich dran festmachen würde. Ich weiß nicht, ob dir gerade was einfällt. Wenn nicht, dann nicht, aber.
Also eine Sache, die eigentlich beständig ist, das ist halt sowas wie ein globaler Metaplot, weil der wird uns dann aufs Auge gedrückt. Ja. Sowas wie das kognitive Fragmentierungssyndrom oder im Deutsch KFS, beziehungsweise im Englischen CFD, wo dann später die Monaden herkommen. Das war ja ein globales Ereignis, das dann plötzlich bei uns in Deutschland auf dem Tisch lag und was wir umsetzen mussten. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die ganze Welt leidet unter KFS, nur Deutschland nicht. Und beim Displot, dem Laufen, ist es letztlich genau das Gleiche. Woran ich mich erinnere, was mich damals, da war ich noch nicht Chefredakteur, aber was mich damals als Autor schwer genervt hat, das war der Drachenbürgerkrieg. Da gab es so interne Konflikte zwischen den großen Drachen der sechsten Welt, im Speziellen auch zwischen Lofür und Hesterby. Und das hat mich mehrfach geärgert. Zum einen, weil Lofür wurde immer dargestellt als quasi das Übergenie, was lange, also was Jahrhunderte im Voraus denkt und plant. Und wenn du einen Charakter mit so einem Nimbus aufbaust, dann schadest du dem Charakter natürlich, wenn er halt plötzlich nicht mehr der Allergeilste und Stärkste oder der zumindest von allen Gefürchtete der Drachen ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Darth Vader bei Star Wars. Ja, natürlich, aus Gründen des Realismus könnte Darth Vader mal über seinen Umhang stolpern. Aber wenn du das einmal gezeigt hast, hast du den Charakter komplett vernichtet. Du kriegst das nie wieder weg. Und ähnlich war es halt während des Drachenbürgerkrieges. Einerseits geht Hesterby nach Dubai, wo die Hauptarkologie von Seda Krupp im Nahen Osten steht, wo ja auch deren ganze Waffengeschäft und Waffenproduktion ist, und vernichtet die. Also die zerstört die Arkologie. Ein Drache zerstört die Arkologie von Lofür. Und dann habe ich in einem internationalen Forum dann gesagt, ja, Moment mal, ich denke, der Hesterby ist die Supermenschenfreundin. In so einer Arkologie leben mehrere hunderttausend Leute. Ja, nee, die hat sie vorher alle von Geistern evakuieren lassen. Da habe ich gesagt, was? Geht's noch? Und dann gab es halt den Gegenschlag. Da hatte dann jemand den Hauptschamanen von Hesterby getötet. Und der hat dann ein Scharfschützengewehr, das von Seda Krupp gefertigt wird, nahe des Tatorts liegen lassen. Worauf dann natürlich alle wussten, Seda Krupp war's. Und ich dachte so, ich habe solche Kopfschmerzen.
Ne? Das ist so Lazy-Writing-Scheiße, wo du dir in Filmen denkst, so, das wäre nie so passiert. Never ever.
Ja, also oder es gibt halt, du kannst natürlich bei Drachen immer sagen, ja, das Ganze dient einem höheren Zweck und das ist eigentlich ein Spiel von Hinweisen, dass die Drachen miteinander spielen.
Aber nicht so plump.
Ach, ich weiß es nicht. Das ist halt, das bringt meine persönliche Willing Suspension of Disbelief dann an diesen Stellen. Und ja. Ich meine, es gibt auch ein anderer, berühmterer Fall, das ist halt dieses eine Abenteuer, dessen Name nicht genannt werden darf. Da hatte ein amerikanischer Autor halt ein...
Welches?
Ich habe es so verdrängt, dass ich nicht mehr weiß, wie es heißt oder in welchem Buch es drin war. Jedenfalls ging es in dem Abenteuer darum, dass die Runner in ein ehemaliges KZ eindringen sollen, um dort dann gegen die toxischen, dämonischen, weil eben von Hass und Verzweiflung zerfressenen, mental zerstörten Geister ehemaliger KZ-Insassen zu kämpfen.
Ich erinnere mich.
Um daraus dann ein Skalpell, was der fiese Oberfoltererarzt damals verwendet hat, zu bergen, weil das natürlich so aufgeladen mit negativer Energie ist, dass es halt in Shadowrun dann eine Art Machtfokus-Bezauberei darstellen kann.
Ist das im Geisterkartelle drin? Das klingt so.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
Ja, okay.
Das ist so lange her und das ist halt auch inzwischen die US-Redaktion natürlich eingesehen, weil die entwickeln sich ja auch weiter. Ich meine, wie gesagt, das ist, wenn man drüber nachdenkt, klar, Shadowrun ist ein dystopisches System und das soll finster und böse sein und regeltechnisch ist das auch sauber, dass halt an so einem Ort wie einem KZ es quasi eine negative Prägung des Mana-Feldes gibt und dass die Geister, die dort leben, ich sag mal, einen an der Klatsche haben, also wirklich komplett monströs sind, dafür können die nichts, ja, aber das ist halt, ne? Aber dass man das als Abenteuer vielleicht nicht hätte bringen müssen, ich glaube, es war sogar in War, war das Abenteuer drin, in dieser, ich meine, es wäre irgendwo im Umfeld von War gewesen.
Ja, alles gut. Also KZ und das reicht schon, das ist halt schon, da hast du recht, es muss nicht sein.
Ja. Mit Durchrutschen, damit meine ich halt häufig sowas wie beispielsweise, ich habe immer schon klamme Hände, wenn das nächste Konzernbuch rauskommt, weil dann ist häufig ist irgendein Konzern, der halt ganz definitiv nicht zu einem bestimmten Megakonzern gehört, ist dann plötzlich bei ihm oder ist dann plötzlich woanders oder wird in der Liste von allen AA-Konzernen vergessen oder ähnliches. Und das ist manchmal ärgerlich. Und was für mich als Artworker ganz, ganz besonders ärgerlich ist, es passiert leider auch immer wieder mal ist, Catalyst hat ja Zugriff auf alles Artwork, was wir im Deutschen gemacht haben. Das ist auch völlig in Ordnung, das biete ich denen auch immer an. Und manchmal fehlt ihnen dann eine Illustration zu irgendeinem Ausrüstungsgegenstand. Und dann nehmen sie eine Illustration, die im üblichen Fall ich gemacht habe, für irgendeinen deutschen Schattenload oder sonst irgendwas. Das war ganz prominent im Grundregelwerk der 5. Edition. Ich hatte eine Illustration gemacht für, ich glaube, EMC Celine hieß der, war ein eigenständiges Produkt, war in irgendeinem unserer Bücher auch drin. Und dann war das plötzlich die Illustration von einem der Standardfahrzeuge im Shadowrun 5 Grundregelwerk. Wo ich dann dachte, oh, wie fange ich das denn wieder an? Gut, wir haben dann irgendwas rumgesponnen, dass das gleiche Modell halt in UCAS unter dem Namen vertrieben wird und in Europa unter dem Namen. Das kriegt man ja, man ist ja Marketingmensch, man kriegt ja alles durchgelogen. Aber sowas passiert halt immer wieder. Jetzt auch gerade bei Tarnished Star, Feind und Helfer, dem Polizeibuch, da haben sie hinten Ausrüstung drin. Und da wird im Text geredet von eigentlich einer Art von neuem Modell für Polizeischilde. Und die Illustration dazu ist meine Illustration von humanoiden Polizeidrohnen. Wo ich sage, wie kommt das da hin? Das hat doch nichts damit zu tun. Das verwirrt die Leute doch auch nur. Zudem es ja gar kein Problem gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, wir würden gerne diese Illustration nehmen. Da habe ich gesagt, ja gut, hier ist der passende Text dazu. Wir haben ja den Text und die Werte dafür schon. Baut es doch einfach ein. Oder wenn ihr sagt, nee, wir wollen gerne die Schilde haben, ja, dann sagt mir Bescheid, dann illustriere ich euch gleich mal 3 Polizeischilde. Das ist ja nun wirklich kein Aufriss. Aber gut, persönlicher Rant.
Muss auch mal sein, ganz ehrlich.
Da würde mich interessieren, gibt es denn, sagen wir mal, zwischen dem amerikanischen Shadowrun und dem deutschen Shadowrun vielleicht was Abenteuer angeht oder wie man rangeht an den Metaplot oder an der Spielweise oder am Setting irgendwelche Unterschiede? Also klar, du hast gerade schon ein Beispiel genannt und ich denke, es würde in keinem deutschen Abenteuer so eine KZ-Geschichte drin vorkommen. Aber merkst du eventuell, dass du denkst, die gehen mit einem ganz anderen Mindset dran, die Amis, als wir Deutschen?
Teilweise. Also ich sag mal, beispielsweise, also wiederum Spoiler für alle, die noch nicht zeitlich im Jahr 2082 angekommen sind und da noch spielen, die mögen jetzt mal ein paar Minuten, mögen auf die nächsten Zeitstempel klicken.
La 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 la.
Da gibt es die Woche des Todes. Das ist eine globale Terrorwelle, wo tausende Leute überall sterben. Hintergründe werde ich jetzt nicht spoilern. Aber diese Welle, bei der insbesondere auch die Schattenläufer angegriffen werden, führten bei den Amerikanern dazu, dass von ihren bekannten Schattenläufern kein einziger stirbt. Während wir gesagt haben, okay, also erstens haben wir sowieso sehr viele Schattenläufer und wir könnten zur Übersichtlichkeit der Lesenden das mal ein bisschen ausdünnen. Und wir wollen so einem wichtigen Ereignis ja auch entsprechend Platz schaffen. Das heißt, wir werden auch ein paar Leute sterben lassen, die uns wirklich wehtun, die wir als Talker, als Schattenlegenden, Berühmtheiten in den Schatten seit Jahren gehegt und gepflegt werden. Und es wäre aber logisch, dass die zu den allerersten Zielen der Angreifer zählen würden. Und die müssen ja auch mit irgendwas Erfolg haben und nicht einfach, ja, den ganzen Tod war es immer nur Zivilisten. Das ist das eine und das ist so ein generelles Ding. Ich habe das Gefühl, dass wir uns manchmal ein bisschen mehr Gedanken dazu machen, was die Konsequenzen von irgendwas sind. Ne? Also beispielsweise auch kognitives Fragmentierungssyndrom hat ursprünglich angefangen mit einer Nanitenseuche, also sprich winzige kleine Roboter bauen zunächst mal das um, wo sie selber drin sind, aber befallen dann auch irgendwann später Toaster und Schränke und Tische und bauen Gehirne um und so weiter. Eigentlich, ich meine, das KFS war Mitte der 2070er. Wir sind jetzt Anfang der 2080er. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass sich die komplette Nanitentechnologie und Nanitenindustrie innerhalb von 8 Jahren davon erholt hätte.
Nope.
So, sowas meine ich halt. Und das hast du relativ häufig, dass du nach dem Motto, dieser Plot ist gerade der krasseste der Welt. Und, ach ja, ist schon wieder Mittwoch. Nee, dann ist der jetzt vorbei und das nächste Ding kommt. Und das ist eine Überarbeitung, die wir halt dann in den deutschen Materialien machen. Ja, also wenn man jetzt eben die Materialien von 2082, 83 schon lesen darf, dann wird man das auch feststellen, dass dort sowas halt wie die Woche des Todes und ein bestimmtes Ereignis im Februar 83 richtig groß inszeniert wird, auch mit extra Artwork und Zeitungsmeldungen und Katastrophenmeldungen und schwersten Auswirkungen auf die Politik und die Struktur der ADL und so weiter.
Also da springt die Bundeskanzlerin über die Wupper.
Es macht halt keinen Sinn, dass irgendwas Riesengroßes passiert und das an allen Sachen immer spurlos vorbeigeht. Und der laufende Metaplot, der ist halt von seiner Definition her ein Kataklysmus, ein Umsturzpunkt, wo man sich sagt, okay, es gibt die eine Ebene, was passiert in dem Plot eigentlich? Also, ne, dann ist natürlich irgendeine Feindfraktion, dann gibt es einen Konflikt, der geht auf eine bestimmte Art und Weise aus und dann geht's weiter. Aber in Zeiten solcher Umstürze und kriegerischen Konflikte ist es ja immer so, dass alle Dominosteine, die ohnehin schon so ein bisschen wackelig dastanden, dann kaskadenmäßig umfallen.
Mhm.
Und diese Schockwellen letztlich, da kümmern wir uns relativ, nicht nur relativ, wir kümmern uns sehr intensiv darum und machen wirklich Rechercheaufgaben. Was ich manchmal spät nachts mit Redakteuren in Chats bespreche, da machst du dir wirklich keine Vorstellungen, wo dann über 8 Jahre, 12 Jahre alte Bücher und einzelne Absätze diskutiert wird. Das ist krass. Und das andere ist generell, wie Abenteuer geschrieben werden. Die Amerikaner haben mit dem Band 30 Nights, bei uns 30 Nächte und 3 Tage, weil wir halt noch 3 deutsche Abenteuer hinten dran gepackt haben, ein neues Abenteuerformat etabliert, das man ja eigentlich nur als Abenteuerfundgrube bezeichnen kann. Das heißt, die Abenteuer, also nochmal zurückgenommen, im deutschen Bereich, denke ich, sind wir, egal welches System wir spielen, was Abenteuer angeht, ziemlich verwöhnt. Die Abenteuer, die rauskommen, jetzt gerade wenn ich an DSA denke, aber eben auch an die alten Shadowrun-Abenteuer, die sind halt komplett zum Durchspielen spielfertig. Alle Texte, alle Handouts, alle Karten, alle NSC-Werte, jede einzelne Probe. Und du hast ja, wie gesagt, bei Shadowrun einen sehr hohen Regelanteil und Elementeanteil, sage ich mal, den du bedenken musst. Du kannst ja nicht einfach sagen, da ist ein Lagerhaus, geht rein, sondern du musst auch bedenken, was sieht denn der Magier in der Astralwelt? Was kann denn der Decker an dieser Stelle machen? Das sind alles Sachen, die du halt durchspielen musst, weswegen es für viele, insbesondere für neue Spielleitungen bei Shadowrun eine gewisse Herausforderung ist, ihre ersten Abenteuer selbst zu schreiben. Die schreiben sich nicht selbst. Man muss halt ein bisschen Sachen bedenken. Durch den Rest schummelt man sich dann irgendwann durch, kein Problem. Aber wenn ich ein Kaufabenteuer habe, dann erwarte ich schon für mein Geld was zu bekommen. Und dieses Kurzabenteuerformat, was halt in 30 Nights, also 30 Nächte und 3 Tage drin ist, das ist halt ein normal großes Buch, in dem jetzt plötzlich 30 Abenteuer drin sind, wo sonst vielleicht 3 oder 5 oder maximal 10 drin wären. Und das heißt halt, dass ganz viele von den Abenteuern eigentlich nur ist, das ist der Name des Abenteuers, das ist der Aufhänger, das in etwa sind die Gegner und nu sieh zu. Es gibt keinen Grundriss, gibt keine Werte, also manchmal schon, es gibt auch längere und kürzere davon, aber ganz häufig sind das halt nur solche Kurzdinger.
Okay, grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, aber das ist halt nur was für erfahrene Leute.
Genau, also es gibt auch Leute, die mögen das, kein Problem. Wir haben festgestellt, auch in den Verkäufen im Übrigen, dass es halt in Deutschland nicht ganz so gut ankommt, weswegen wir jetzt auch den Band Nichts geht mehr, der gehört noch zur aktuellen Metaplot-Linie. Da sind auch nochmal x Abenteuer in dem Format drin. Den haben wir jetzt beispielsweise nur als PDF, weil das Ding zu drucken, das liegt uns im Lager rum und wir müssen ja auch immer sehen, also wir können als deutscher Verlag halt nicht ganz so großzügig mit Auflagen kalkulieren, wie das die Amerikaner können. Also für alle Zuhörenden insbesondere, die sich halt jetzt mit Produktion von Büchern und so nicht auskennen, du hast halt einen Punkt von Kosten, den erstellst du, weil du das Buch erstmal machen musst. Also es muss geschrieben werden, illustriert werden, Korrektur gelesen werden, editiert werden, gelayoutet werden. Und dann hast du das ganze Ding fertig. Und dann muss noch die Druckmaschine eingerichtet, angeworfen, angedruckt, nachjustiert und so weiter werden. Und dann kann die irgendwann laufen. So, das ist der feste Kostenblock, den du hast. Und jetzt ist halt die Frage, okay, auf wie viele gedruckte Exemplare kannst du quasi diesen ganzen Block plus Overhead und Verlagskosten und Lizenzgebühren und weiß der Geier, auf wie viele Bücher kannst du das verteilen, um dann auf einen Preis zu kommen, der halt keine Zumutung darstellt. Und im Allgemeinen, ich spreche jetzt nicht für Shadowrun, aber eben so, ich komme ja ursprünglich aus dem Werbebereich, da haben wir auch Werbeflyer und Bücher und weiß der Geier für verschiedene Kunden gemacht. Im Allgemeinen kann man sagen, so ab 1000 Exemplaren kommen wir langsam in den Bereich, wo es halt geht. Wenn du noch das irgendwie das Buch veredeln willst mit Prägungen oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich noch aufwendiger, die Maschine einzurichten. Dann müsstest du im Prinzip eine noch höhere Auflage haben, damit sich das Ganze irgendwie rechnet.
Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Kriegt ihr für die Abenteuerbände 1000 Stück zusammen bei jedem? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Naja, also wie gesagt, es macht keinen Sinn, weniger Exemplare zu drucken. Manchmal machen wir es, aber im Allgemeinen kannst du schon sagen, dass die Auflagen so im Tausenderbereich manchmal mehr, manchmal weniger halt sind. Genau kenne ich die im Übrigen auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, also bei den limitierten Bänden, da weiß ich es natürlich, weil es in der Nummerierung drinsteht. Aber ansonsten, ich bin ja als freischaffender Chefredakteur sozusagen für die tätig. Und kenne von daher die einzelnen Auflagenzahlen nicht. Aber es würde mich aus meiner Berufserfahrung aus schwer wundern, wenn, also beim Abenteuerband, im Softcover, da könnte es noch sein, dass da nur 800 Stück oder so gedruckt werden. Aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Du kannst dann, du rechnest ja dann lieber damit, dass du sagst, okay, dann liegt das Ding halt länger rum. Und es liegt ja auch bei den Händlern rum. Also es verteilt es ja, du hast es ja nicht alles im eigenen Lagerhaus drin. Und dann geht das so im Laufe der Zeit nach und nach. Wird das halt abverkauft. Das wird ja nicht schlecht, hoffentlich.
Ja gut, der Vorteil bei Pegasus ist ja, dass sie ganz große Querfinanzierungsmöglichkeiten haben mit allem anderen, was sie so haben. Ich glaube, da ist das nicht ganz so schlimm wie bei reinen Rollenspielverlagen.
Ja, das ist auch ein absoluter Segen. Ich meine, Pegasus ist auf die Verkäufe von Shadowrun oder auch von den ganzen anderen kleinen Systemen, und sie haben ja inzwischen ihr Portfolio an Rollenspielen stetig erweitert, sind auf die Einkünfte davon nicht zwingend angewiesen, können sich quasi den Luxus leisten.
Den Luxus auch leisten, ein Grundregelwerk für 20 Euro rauszuballern. Das ist halt einfach eine Ansage.
Ja, das ist auch, ich hatte mich damals gewundert, damals war ich ja noch nicht Chefredakteur, aber als damals dann bei Shadowrun 5 das erste Mal Grundregelwerk und auch Bücher für Preise rauskam, wo ich so, was ist denn mit euch kaputt? Also, ne, ist dieser erste Softcover A5-Nachdruck, der kostete, glaube ich, damals auch schon nur ungefähr 10 Euro.
Ich glaube 10, genau, ja.
Dann kamen irgendwann die ersten fetten Hardcover-Bände, die auch nur noch 19 Euro kosteten. Nur ich sagte so, hallo?
Ja, 2-3 Jahre vorher hast du für Schwarz-Weiß-Dinger noch 39 Euro bezahlt. Ich habe die SF4-Dinger hier noch alle stehen, die habe ich ja alle. Und die waren alle schwarz-weiß und die waren alle halb so dick und die waren halt alle für 30, 40 Euro. So, und dann hast du auf einmal das Grundregelwerk doppelt so dick, Vollfarbe für 20 Euro. Das war schon ein Hammer.
Ehrlich gesagt, würde ich gerne mal einen Decker anheuern, der dort in die Unterlagen reinguckt. Würde gerne mal die Audioaufzeichnungen von den damaligen Besprechungen haben, was da die Kalkulation dahinter ist.
Ja, ob das sich bis heute überhaupt rentiert hat, weil die haben ja einfach nicht aufgehört damit. Die haben ja mit Cthulhu dann noch nachgezogen.
Bei den Grundregelwerken, da ist ja der Gedanke, du machst das Grundregelwerk billig, also quasi wie, als ob du die PlayStation herstellen würdest, bringst sie für Unterpreis auf den Markt, um halt Leute ins System zu bringen und dann mit dem Verkauf der weiteren Bände dann tatsächlich Geschäft zu machen.
Ja, aber die anderen waren ja auch alle so günstig. Es wird ja einfach nicht teurer. Wie gesagt, vorher 40 Euro für ein Quellenband, danach 20 Euro für ein Quellenband. So.
Ja. Ja, jedenfalls, was ich ursprünglich sagen wollte, Catalyst kann halt eher darauf rechnen, ne, im gesamten englischsprachigen Raum 1000 Bücher zu verkaufen. Es ist kein Problem. Ich glaube, bei denen fangen die Auflagen auch eher bei 10.000 an. Oder jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahres wird die Dragon Scroll rauskommen. Und das ist wirklich ein hochwertig produziertes Teil. Das kannst du nicht in kleiner Auflage rausbringen. Das musst du in großer Auflage rausbringen, sonst machen dich die Kosten einfach tot. Und solche Scherze in Anführungszeichen kann sich halt ein Pegasus-Verlag eher nicht leisten, weil du musst halt sehen, dass du auf eine gewisse Mindestauflage kommst. Und Shadowrun ist ja trotzdem immer noch als eins der großen Systeme gilt, aber es ist ja eben im Vergleich zu dem Rollenspiel Primus D&D und manchen anderen Größen da draußen jetzt auch nicht mehr, dass du sagst, so, oh, der verkauft sich wie geschnitten Brot und es sind alles Selbstläufer, kannst raushauen, was du willst, die Fans reißen es dir aus den Händen. Dafür hat sich auch die wirtschaftliche Realität geändert. Die Leute, denen sitzt das Geld nicht mehr ganz so locker. Und das merkt man auch.
Oh ja.
Dann will ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, die nochmal auf deine Arbeit quasi als Chefredakteur eingeht. Gehen wir jetzt mal so ganz gemütlich durch. Wir haben ja festgestellt, der Patrick ist ein kleiner Shadowrun-Klugscheißer und er bringt jetzt ein Abenteuer zu dir und sagt, hey, bitte veröffentliche doch mal dieses geile Abenteuer, was bei mir in meinem kleinen Dörfchen Hannover spielt. Mhm. Du bist jetzt der Chefredakteur. Wie gehst du damit um? Von Anfang bis Ende.
Okay, erstmal nehme ich das dankend entgegen und bestätige nochmal, ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Autoren und auch übrigens neuen Illustratoren.
Ich habe Hannover schon vollständig durchgeschrieben. Das habe ich. Ich bin publizierter Pegasus-Autor für Hannover.
Das mag ja alles sein, aber weißt du, wenn ich gerade in dem Produktionsplan, der mit Pegasus abgestimmt ist, in den nächsten 2 Jahren keinen offenen Slot für noch ein Abenteuer habe, weil wir ja auch schon durchplanen, dann kann ich das Ding halt, da kann ich damit nichts machen.
Wohl wahr.
Kommt hinzu, ich muss dann sowieso erstmal den Autoren brechen, weil ich, oder sag mal, das klingt ein bisschen fies, ich versuche ein bisschen auszusieben, weil es gibt Leute, die sind fantastisch darin, ihr eigenes Material zu schreiben, aber überhaupt nicht empfänglich dafür, wenn es geändert wird.
Ja, das ist schlecht.
Und die Leute kann ich wirklich nicht gebrauchen. Also ich habe beispielsweise, ich krieg manchmal Skripte für vollständige 400-seitige Quellenbände, wo ich dann sage, also erstmal müsste ich erstmal gucken, ob es dafür einen Slot gibt. Ich lese das Ding. Ich will nicht sagen bei einem 400-Seiten-Band, dass ich den komplett lese, aber ich verschaffe mir schon einen sehr guten Überblick darin, wie die Schreibe ist und ob das prinzipiell tauglich ist. Und dann muss ich dem Autoren aber sagen, ja, wir sind aber hier ein Team. Es gibt ganz viele andere Publikationen und Sachen, die im Hintergrund laufen, von denen du nichts weißt. Das heißt, wir würden bestenfalls dieses File als Steinbruch verwenden, um daraus dann ein gänzlich anderes Produkt zu machen. Und damit musst du schon mal fein sein. Und dann ist es im Übrigen auch so, dass der Weg eigentlich eher so ist, ich gucke mir an, was der Autor geschrieben hat. Und dann sage ich, okay, prima, komm ins Autorenteam. Und im Autorenteam werden halt Projekte verteilt. Also wir brauchen einen Autoren für dieses, für jenes und so. Und dann hebst du deine Hand und sagst, okay, das Ding übernehme ich. Das ist der normale Weg. Und wenn du damit klarkommst, wenn du insbesondere damit klarkommst, dass dann der Chefredakteur oder der betreuende Redakteur des Bandes sagt, das ist alles Mist, schreib das neu, machen wir nicht so unfreundlich, sind wir nicht, obwohl wir es manchmal gerne sein würden. Dann musst du halt nochmal ran und musst nochmal alles ändern, obwohl du das für die geilste Idee hältst, die jemals irgendwo zusammengefasst wurde, dann musst du das machen. Wenn du einen Band hast, der komplett fertig ist und du willst den genau so rausbringen, wie er ist, dann veröffentliche ihn auf Holostreets, bitte. Es gibt seit längerem, ich glaube seit 2 Jahren.
Oh, ist das das Skriptorium für Shadowrun?
Sozusagen. Das ist halt die Veröffentlichungsplattform von Catalyst für alle Shadowrun Fanprodukte. Da gibt es halt logischerweise Guidelines, da gibt es aber eben auch Grafikpakete, die du dann eben für das Aufhübschen von deinem Produkt verwenden kannst und dann stellst du das zu einem bestimmten Preis ein und Catalyst kriegt von den Verkäufen der Plattform was ab und alle sind happy.
Okay, cool. Das wusste ich noch nicht, dass es sowas gibt. Das ist nicht schlecht. Aber das, was du gerade beschreibst, ist auch ungefähr das, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, als wir geschrieben haben für Hannover. Also Tigger hat das ähnlich gehandhabt. Das war halt das. Ich glaube, Sir Doom war zu dem Zeitpunkt verantwortlicher Redakteur für den Band. Und das war ungefähr genau so. Also er hat uns dann halt gesagt, ja, pass auf, das ist gut, das müssen wir nochmal umschreiben. Das geht gar nicht, das musst du anders machen. Und dann haben wir es halt umgeschrieben. Also ich bin ja nicht mit den Ideen verheiratet, die habe ich mir ja ausgedacht.
Ja, aber du sagst halt, ja, ist doch kein Problem, dann mache ich das halt. Aber es gibt ganz viele Leute, die wollen gerne veröffentlicht werden und die sehen es halt nicht so.
Ja, gut, okay.
Die sind eigentlich Romanschreiber.
Ja, dann sollen sie Romane schreiben.
Und möchten eben auch vollen kreativen Zugriff auf das haben und bestimmen, was sie da machen. Und ziehen sogar im Extremfall ihr Skript zurück und sagen, nee, mit den Veränderungen möchte ich nicht, dass das mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird.
Okay.
Das ist in der Literatur, in der Schreiberszene auch ganz normales Business as usual. Ja, und dann sagt man halt, okay, dann kommen wir halt nicht zusammen. Und dann trennt man sich hoffentlich freundschaftlich wieder voneinander. Aber ich sag mal, zum überwiegenden Teil man ist ja heutzutage auch nicht mehr ganz so naiv, weil es über das Internet ja die Möglichkeiten gibt, sich über sowas zu informieren. Also wie arbeiten Verlage? Wie funktioniert überhaupt so eine Autorenzusammenarbeit? Das heißt, dass da jemand komplett blauäugig kommt und sagt, so, hier ist fertig, kauft mir das ab, bezahlt mich und dann veröffentlichst. Mhm. Das kommt nicht sehr häufig, kommt vielleicht einmal alle 2 Jahre vor. Das war früher häufiger.
Also ich alleine, ich wusste nicht, was an Metaplot da zu dem Zeitpunkt halt real war. Das heißt, ich habe sowieso erstmal den ganzen Hintergrundkram gekriegt von den anderen und habe erstmal lesen müssen, was war überhaupt gerade relevant, was ist auch relevant für Hannover gewesen, was wir damit einbringen mussten. Also ich würde mir niemals, dafür bin ich auch viel zu faul davon ab, anmaßen, jetzt, ich schreibe jetzt 150 Seiten und stelle die hin und erwarte, dass sie so veröffentlicht werden. Das ist ja abstrus.
Also ich sag mal, wir sprachen schon davon, dass momentan in der ADL gewisse Ereignisse stattfinden. Schreib mal momentan keine 120 Seiten über.
Sag ich ja. Okay, jetzt, verdammt, Alter, jetzt machst du mich auch noch wieder, oh Mann, ey, jetzt will ich wissen, was passiert. Scheiße.
Na, du kannst ja erstmal zum Wieder reinschnuppern und da du ja momentan nicht aktiv spielst, kannst du auch nicht gespoilert werden. Kannst dir einfach mal auf Shadowrun6.de unter Ingame-Material die ganzen Nova-Pulse durchlesen.
Ja, die habe ich mir früher sehr, sehr häufig angeguckt und auch auf Shadowrun Hannover ja hochgeladen immer als Backup. Ja, ich glaube, die muss ich mir mal wieder angucken. Die sind dafür, dass sie nur 1 bis 2 Seiten sind, immer sehr leicht verdaulich. Das geht schon ganz gut.
Ja, ihr Umfang ist in jüngerer Zeit aus gewissen Gründen höher gegangen. Aber fang mal ruhig so mit dem November 82 an. Wie gesagt, wir können da gerne zusammenkommen. Es geht ja auch gar nicht mal darum, dass du schon für Shadowrun veröffentlicht hast. Das ist in dem Moment erstmal ganz egal. Das ist normal, es kann das normale Onboarding stattfinden. Das heißt, du schickst mir was zu, wo ich einfach dran erkennen kann, wie deine Schreibe ist und dein Verständnis. Und wie gesagt, bei dir ist das so ein bisschen Selbstläufer, weil ich kenne ja auch deinen Blog. Und dann kommst du ins Autorenteam und dann meldest du dich für irgendwas und dann fängst du an, dort zu schreiben. Und dann ist das toll. Und dann wirst du immer besser und dann wirst du Redakteur und dann wirst du Chefredakteur und alles gut.
Nur um das vorwegzunehmen, ich habe nichts, was ich dir anbieten will. Das hat sich Philipp gerade aus dem Kopf gezogen.
Aha. Jetzt wollte ich doch extra dem Patrick mal einen Job vermitteln.
Alter.
Damit er so begeistert ist, dass er quasi auch mal, wie ihr alle da draußen, 5 Sterne gibt bei Spotify und bei iTunes.
Blöd, Mann, du.
Ja, ich denke, wir haben jetzt so einen kleinen, doch, denke ich, Eindruck bekommen, was du so machst und warum die ADL für Shadowrun nochmal was ganz Besonderes ist im internationalen Vergleich. Vielleicht willst du uns nochmal als Rausschmeißer irgendeine kleine Anekdote, meinetwegen auch aus dem internationalen Shadowrun oder aus deiner Tätigkeit bringen und dann darfst du dich auch schon verabschieden.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe an Anekdoten und halbinternen Geheimnissen heute genug verbreitet. Das soll auch nicht ausgeführt werden. Ich möchte nur noch mal für das Setting der ADL und die deutschen Quellenbände betonen, dass die ganze Welt uns ganz, ganz schwer darum beneidet. Also ja. Auch durch sowas wie Übersetzungsmaschinen und so gibt es ja inzwischen für Leute, die nicht Deutsch sprechen, Möglichkeiten, Einblicke in unser Material zu bekommen. Natürlich haben dazu auch dann noch Videospiele eben wie Shadowrun Returns Dragonfall oder Shadowrun Dragonfall als Standalone-Produkt beigetragen, das ja auch im anarchistischen Berlin spielt.
Großartiges Spiel.
Großartiges Spiel.
Das beste der drei, also großartig. Ach so, haben die deutschen Redakteure da mitgeschrieben?
Nein. Damals war es so, dass ich hatte Kontakt zu den Leuten von Harebrained Schemes. Und die haben, weil sie wussten, dass ich halt sozusagen, oder beziehungsweise ich wurde von Tigger weiterempfohlen, weil er sagte, okay, wenn ihr Fragen zu Berlin habt, dann wendet euch an Andreas.
Ja, genau.
Dann war ich mit denen halt in Kontakt, habe immer wieder Abschnitte Probe gespielt und dann eben gesagt, der Name hier, der passt nicht und das hier passt nicht und das hier geht überhaupt nicht. Oder hier ein Vorschlag, wie das Ding stattdessen heißen könnte. Also ich habe so ein bisschen Deutschkorrektur gemacht einerseits.
Das ist schon mal gut.
Und damit viele schlimme Dinge verhindert.
Super.
Und manche Dinge eben auch, zum Beispiel das Manor, also dieses Herrenhaus.
Ja.
Was sie da hatten, die eigentliche Vorstellung war, dass das quasi eine Art mittelalterliches Herrenhaus hoch auf einer Klippe über der Ostsee wäre. Ich sag so ehrlich gesagt, da steht schon was anderes. Und mittelalterliches Herrenhaus ist ohnehin, nee. Aber was, da habe ich eben gesagt, okay, wir können einerseits ja offen lassen, wo das Ding genau ist. Zweitens, es kann ja auch ein Herrenhaus sein, was sich jemand im Stil einer früheren Bauepoche in den 20-30ern hat hochziehen lassen. Muss ja gar nicht. Es war ja für die Story auch nicht notwendig, dass das tatsächlich echt aus dem Mittelalter ist. Und so sind wir halt bei ganz vielen Sachen gut zusammengekommen. Ich habe dann noch auch die Freiheit bekommen, ein paar Easter Eggs einzubauen. Das heißt, wenn man bei Dragonfall zu diesen Telefonzellen geht, dann kann man da ja immer in dieses schwarze...
Ist das von dir?
Die Telefonzellen nicht, aber beispielsweise am Kreuzbasar im nördlichen Bereich ist quasi eine verkleinerte Form der Siegessäule.
Das stimmt.
Ja, von einem Herbert Künzel. Und den wiederum, das ist quasi einer meiner früheren Malschullehrer oder eine Verballhornung aus meinen zwei früheren Malschullehrern, Monika Künzel und Herbert Liebenau, die ich im Berlin-Quellenbuch dann verewigt habe. Und er ist halt im Quellenbuch 2070, ist er halt ein alter, ehemaliger Anarcho-Künstler. Und da, diese Skulptur ist von ihm, das steht auch auf der Skulptur drauf. Und da ist er noch so richtig junger Wilder. Und bei der nahegelegenen Telefonzelle, da kann man halt in das schwarze Netz einsteigen und da kann man zum Beispiel auch Kommentare lesen, die Tolstoi, was ja einer von meinen Shadowrun-Blockern ist, dort hinterlassen hat. Den es ja damals auch schon gab. Der ist ja ein Elf und der hatte damals quasi seine richtig freshe Hightech-Cyberware. Ne? In den 2080ern läuft er ja rum mit total verätzten und zerkratzten Cyberaugen und einem Decking-System, was überhaupt nicht mehr kompatibel mit der heutigen Welt ist. Also quasi ein ausgebrannter Decker, wenn du willst. Aber damals war er ja auf der Höhe der Zeit.
Ja, als ich Tolstoi gelesen habe, habe ich sofort an dich gedacht tatsächlich. Und habe mich da schon gefragt, ob du da involviert warst. Das war schon ziemlich cool.
Ja, und das ist diese Begeisterung fürs deutsche Setting merkt man ja auch daran. Also es kam ja zunächst Shadowrun Returns und das normale Shadowrun Returns spielt ja in Seattle. Und dann wurde die weltweite Community über Forum gefragt, wenn wir eine Erweiterung des Spiels machen, ein DLC, in welcher Stadt soll das denn stattfinden? Und da wurde tatsächlich Berlin auf Platz 1 gewotet, wodurch dann Dragonfall gemacht wurde. Und diese Begeisterung für insbesondere auch Berlin ist auch Catalyst nicht entgangen, weshalb sie nach ihrem aktuellen, komplett irratierten Shadowrun-Grundregelwerk Seattle Edition, also wo hinten nochmal extra Infos zu Seattle drin sind, als nächstes eine Berlin Edition gemacht.
Ach was.
Mit Berlin-Anhang hinten. Und der ist wiederum von mir.
Okay, das wusste ich nicht, dass sie sogar eine Berlin-Edition haben. Ich weiß nur, also ich habe eine Kampagne komplett in Berlin geleitet. Die ist auch jahrelang gelaufen. Die war richtig, richtig gut. Mit dem Berlin-Quellenbuch, was da zu SF4-Zeiten rauskam. Das war ja das erste große Ding von dir, wo Berlin drauf stand. Das war schon richtig gut. Und da war viel, viel, viel Flair drin. Also auch für mich nochmal, alle, die ADL spielen wollen, es gibt viele, viele tolle Settings in der ADL, auf der man viele, viele tolle Sachen machen kann.
Genau. Und das Schöne an der ADL, dadurch, dass sie halt wesentlich kleiner als die UCAS sind, es ist halt tatsächlich so, dass du mit der gleichen Runde relativ schnell von Metroplex A nach Metroplex B gehen kannst. Ist manchmal auch eine gute Fluchttaktik im Übrigen, weil ja die Kompetenz der jeweiligen Landespolizeien immer an der Landesgrenze endet. Yep. Insofern diese Flucht nach Mexiko, die kannst du halt hier jederzeit machen, auch wenn halt Flucht nach Westfalen oder Flucht nach Hessen-Nassau nicht ganz so episch klingt wie nach Tijuana oder so. Aber wenn du dann erstmal da bist, ich kann nur sagen, hinter manchem argewöhnlich klingenden deutschen Städtenamen verbergen sich Abgründe, die erforscht und erkundet werden wollen.
Oh ja.
Sehr schön. Dann danke ich dir, dass du Zeit hattest und du hast wieder quasi die Tradition fortgeführt, denn alle Folgen, die irgendwas mit Shadowrun oder ganz allgemein mit Cyberpunk zu tun haben, sind die Folgen, die immer hart an der 2-Stunden-Grenze kratzen oder sie überschreiten. Und ja, auch dieses Mal wieder. Vielen Dank, dass du so lange Zeit hattest.
Dabei haben wir wieder mal nur an der Oberfläche gekratzt. Also mit zum Thema Shadowrun kannst du, glaube ich, 30 Jahre kannst du damit voll machen.
Ich habe aber auch deutlich mehr gequatscht.
Auch dir danke ich natürlich, lieber Patrick, dass du wieder mal Zeit hattest. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt wirklich motiviert, dass du Shadowrun schreibst, damit ich dann quasi einen Star-Autoren bei mir im Podcast habe.
Hast du doch schon, ich habe doch schon für Shadowrun geschrieben.
Aber du bist noch nicht berühmt genug.
Ich meine das ganz ehrlich, wir sind auf der Suche nach neuen Autoren. Wir haben viel Schreibarbeit zu machen und komm rin.
Oh, Alter, ey, du darfst mir doch sowas nicht sagen. Oh Mann, ich habe doch keine Zeit dazu, aber ich will doch. Ich denk drüber nach. Ich melde mich bei dir.
Und während der Patrick noch ein bisschen nachdenkt, dürft ihr schon mal 5 Sterne bei Apple und iTunes, ach, das ist mal dasselbe, ich sage immer Apple und iTunes, also bei Apple und bei Spotify und ihr wisst, Kommentare, alles, was alle wollen, wollen wir natürlich auch jetzt und natürlich auch im Jahr 2083. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Okay, das läuft. Das ist schön. Hat sich dein Mikro gerade geändert? Du klingst gerade blecherner als eben noch.
Klinge ich immer noch blecherner?
Nee, das war gerade was völlig anderes. Was hast du gemacht?
Ich hab's auf meine Brust gelegt, weil ich die Hände frei brauchte.
Na, okay, erst mal. Dann vergiss das, was ich gesagt habe.
Das klingt dann blechern. Interessant.